So,
ja, ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch und Prost, Laura.
Nein, warte mal.
Die hast du dir verdient.
There she goes, there she goes again. Weil du hast gesagt zu mir, bei der kurzen darf ich nicht am Anfang singen, bei der langen würdest du es mir erlauben.
Aber das du hast ja in der letzten kurzen trotzdem ein bisschen angesungen.
Naja.
Right Said Fred, Meister Proper Band.
Stimmt, weil ich damit habe ich dann, habe ich ausgesorgt quasi. Dann habe ich die Karte eingelöst.
Ja,
okay,
gut. Dann stummes Anprosten, oder?
Hirngedeck, der Podcast.
Wow, einfach nur wow.
Herzlich willkommen zu Hirngedeck, der Podcast, der lustigste Podcast Europas. Oder
kann man schon so sagen.
Oder wie eine iTunes-Bewertung sagt, Gespräche am Darmfriseur in Parchim.
Ist es so? Aber ich war noch nie in Parchim, dann können es gar keine Damengespräche,
Damenbadgespräche aus Parchim sein. Sag das den Leuten, die Bewertung auf iTunes abgeben, Ariana, nicht
du, mir. Ich würde den Leuten, die eine Bewertung bei iTunes abgeben, mal sagen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr diesen Podcast hört, denn es ist ein preisgekrönter Podcast.
Stimmt.
Kann man jetzt mal sagen. Denn kleiner Trommelwirbel. Wir haben tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, den Podcastpreis 2018 in der Kategorie Unterhaltung.
Warum denn nur?
Also die Menschen, die Menschheit, Leute aus der Welt.
Der gemeine Mensch.
Der Bürgermeister ist in der Stadt. Alle Bürgermeister und sich dazu zugehörenden Bürger konnten abstimmen. Und für die Kategorie Unterhaltung haben, glaube ich, über 20.000 Leute abgestimmt.
Das ist verrückt, oder?
Der Entscheidung,
das sind mehr Leute als in Parchim leben. Da leben knapp 19.000.
Siehst du aber, mehr als Parchim hat abgestimmt.
Ja.
Insgesamt.
Verrückt.
Und viele davon für uns. Und wir möchten sagen, im Gegensatz zu Marcel Reichranitzky nehmen wir diese Wahl auch an, haben wir quasi im übertragenen Sinne gesagt.
Ist es so?
Ja. Und es war eigentlich ein dramatischer Tag. Wir sind ja nach Essen gefahren.
Oh Gott, Ariana, bitte. Reden wir jetzt über den Tag wirklich?
Nur ganz kurz.
Der war ein schwarzer Tag für mich.
Für mich erstmal.
Ja, für dich auch.
Aber ich war vorher sehr...
Aber auf meinen Schultern drauf.
Das stimmt.
Auch ein bisschen. Aber ist nicht
und
schlimm.
An deinen Füßen.
Ist nicht böse gemeint, aber...
Ich habe ja schon sehr oft erzählt, ich versuche es wirklich ganz kurz zu fassen, sehr oft erzählt, was für eine immens große Erbrechensphobie ich habe. Mhm. Und mir war auf dem Weg nach Essen im Zug schon wahnsinnig schlecht und ich weiß
ganz
nicht, warum.
Ganz kurz, kleiner Einschub. Ariana hat sich gedacht, okay, mir ist schlecht, ich habe irgendwas mit dem Magen. Was hilft da? Genau, ein grüner Smoothie mit ganz viel Gemüse drin. Der ist, glaube ich, gut. Das ist eine Wohltat für meinen Magen.
Ich dachte, wenn ich was Gesundes trinke, dann kommt es meinem Körper entgegen. Mhm. Es ist ihm aber eher quasi in die entgegengesetzte Richtung gekommen.
Ja.
Erstmal sind wir in Essen angekommen auf dem Weg zu dem Podcastpreis, wo wir uns also ich habe mich hingeschleppt, Laura hat versucht, mich so gut es geht zu unterstützen, seniorenhaft habe ich mich auf ihre Schultern gestützt.
Oh.
Und dann hat Laura immer wieder gefragt, sollen wir in eine Apotheke? Und ich habe gesagt, nee. Und dann haben wir schon das Haus gesehen, wo der Podcastpreis verliehen wurde. Wirklich, das war die letzte Chance, in eine Apotheke zu gehen. Und Laura sagt, wollen wir in eine Apotheke? Da links wäre noch eine. Und ich sage, ja. Und dann sind wir zu dieser Apotheke, haben Antibrechreizpillen geholt und ich weiß nicht, was da drin war. Auf jeden Fall nicht das, was sie bewirken sollten, weil es hat nicht funktioniert.
Es hat nicht funktioniert.
Ich stand gebückt auf dem Podcastpreis, wir kamen rein, wir haben die Tür aufgemacht oder die Tür wurde von innen aufgerissen und die Leute auf der Bühne haben geschrien, da seid ihr ja, die
ihr
Preisverleihung ist eigentlich beendet.
Ja, wir haben euch schon aufgerufen, ihr wart nicht da.
Ja. Und dann standen wir mit Jacke, Mantel,
Hut und Schirmscham und Melone standen wir auf der Bühne.
Und vor allem, ich hatte mir gerade diese Tablette runtergewürgt, hatte quasi noch das Wasserglas, in der Hand, mit dem ich mir diese Tablette runtergeschluckt habe. Und ich stand, glaube ich, ich habe fast, als wir haben ja noch Fotos von uns gemacht, habe dabei fast über alle Preise
gebrochen. Du warst ja wie in Trance.
Ja,
du warst ja wie
so
in Trance
zusammenfassen. Ich habe es noch drin behalten, dann sind wir mit dem Taxi sofort nach der Preisverleihung, also nachdem wir den Preis bekommen haben, zurück ins Hotel. Und ich habe den Taxifahrer gefragt, dauert es noch lange, wann sind wir denn da? Und er so, wir brauchen nur 8 Minuten. Es ist fast nicht
Ariana,
gut
so
gegangen.
Nur?
Und dann hat es tatsächlich bis nachts gedauert. Mhm. Ich habe sitzend vorm Klo geschlafen, sitzend und weinend, weil es mir so schlecht
ging. Naja, erst mal am Fenster am offenen sitzen und weinend.
Ja.
Später dann vorm Klo sitzen und weinend. Und irgendwann nachts um 1 hat Ariana mich gefragt, als ich dann schon geschlafen habe, bist du noch wach? Jetzt ja? Und dann war sie wieder in der Blüte ihres Lebens, weil du nämlich gespuckert hast. Mm,
das war furchtbar.
Aber sie hatte ihre Kontaktlinsen schon draußen. Und Ariana hat relativ schlechte Augen. Das heißt, sie hat vielleicht aus Versehen daneben gebrochen. Rotfarbend.
Als ich saß sitzend wirklich und weinend aufrecht vor der Toilette. Das Ding ist, ich konnte mich nicht hinlegen, weil das so auf meinen Magen gedrückt hat, dass ich nicht liegen konnte. Mhm. Laufen ging aber auch nicht, außerdem war ich todmüde und sitzen war so einigermaßen mit angezogenen Beinen das Einzige, was ging. Da bin ich kurz weggenickt. und bin schlagartig aufgewacht, weil mir so schlecht war. Mhm. Ich schnell mein Handy genommen, bin ins Bad, habe ganz laut Nicki Minaj angemacht,
damit ich die Würgen nicht höre und das Aufplatschen.
I, Laura.
Ja, sorry, ist ja so.
Ja, und dann ging es halt los. Und weil ich so geschockt davon war, das ist für mich, jetzt kann ich es nochmal besser in Worte fassen, als wenn eine andere Macht von dir Besitz ergreift.
Wie ein Dämon, ne?
Ja, und ja. Dich zwingt, dass sich dein ganzer Körper zusammenzieht.
Heißt es Dämon oder Dämonen?
Dämon, glaube ich.
Ein Dämon. Dämonen ja. Ist die Mehrzahl.
Dämonen, genau. Ja. So wie Melonen. Ein Melon,
zwei Melonen.
Und zwei Melonen, ja. Genau. Oder ein Banan und zwei Bananen. Genau.
So.
Und so. Genau, so ist es. Und ja, dann ist tatsächlich da einiges
rausgekommen.
Ist daneben gegangen auch. Ja, aber danach ging es mir besser. An alle, die wie ich an dieser Phobie leiden, kann ich sagen,
kotzt
es
einfach.
Geht einem, naja, einfach ist, es war ein Kampf, mein Körper und ich, wir haben gekämpft. Mhm. Wir haben gerungen wie Wrestler, stundenlang. Mhm. Ich habe ihm ja auch irgendwann die Erlaubnis gegeben und gesagt, lass es raus, weil dann
gewinn doch, gewinn doch.
Kam aber nicht.
Nee.
Ich später,
dein Geist war zu stark.
So, und ich habe später recherchiert, /gegoogelt und das Brechzentrum im Gehirn entscheidet wohl, ob es rausgelassen wird oder nicht. Mhm. Und wenn man sich so lange dagegen sträubt, dauert es wohl, bis da oben ankommt, okay, du kannst jetzt loslassen.
Ich lasse mich da immer sofort drauf ein.
Fallen.
Weil ich weiß, danach ist es so gut.
Aber der
so
Vorgang
ein,
so ist
ein,
halt so
ja,
eklig.
Aber so ein kurzer Vorgang und danach ist alles gut und davor ist alles so schrecklich.
Ja.
Vor allen Dingen, Ariane hat mir ja nicht mehr geantwortet. Es war ja für mich auch eine schwere Situation, weil ich wollte ja gern helfen. Aber ich konnte ja nicht. Ich lag ja um 9, lag ich ja im Bett, zugedeckt und wollte ja irgendwas tun. Ich habe gefragt, willst du einen Tee? Nein.
Ja, sorry.
Wollen wir ins Krankenhaus? Soll ich irgendwie einen Krankenwagen rufen? Okay, dann habe ich gedacht, vielleicht rede ich einfach nicht mit dir, weil es ist das Beste, was ich machen kann.
Es tut mir so leid. Nein. Ich konnte nicht antworten, weil jedes Mal, wenn ich tief Luft geholt habe, um was zu sagen oder so, mir ging es so schlecht.
Ja.
Ich weiß bis heute nicht, was da los war. Schwanger ist sie nicht. Das kann ich schon mal sagen.
Ja.
Aber das Skurrile war ja auch, dass die Menschen auf der Preisverleihung uns danach noch gesteckt haben, dass sie aus Versehen, als sie Herrengedeck ausgerufen haben, die Titelmelodie von Fest und Flauschig abgedruckt haben. Und das war vielleicht ein kleines schlechtes Omen, denn an dem heutigen Sonntag, wo Laura nicht aufzeichnet, ist ja auch eine neue Folge Fest und Flauschig rausgekommen. Und wir als begnadete Fans, seit jahrzehntelange Anhänger von Olli und
Jahrelang
Jan.
Jahrelang selbst Olli und Jan gewesen.
Wir waren tatsächlich traurig bis tief entsetzt darüber, dass die zwei den Podcastpreis erwähnt haben. Die waren nicht zugegen.
Nee.
Haben sie aber wohl gehört, dass sie auf dem zweiten Platz gelandet sind und haben dann gesagt, Herrengedeck hat gewonnen, kennen sie nicht. Aber
Claudia kennt sie auch nicht.
Und die ganzen Sex-Podcasts. Und dann haben sie aus irgendwelchen Sex-Podcasts Folgen vorgelesen, mit denen wir nichts zu tun haben.
Und haben uns in die Sex-Podcasts, die haben eine Schublade aufgemacht, da waren Sex-Toys drin und da haben sie Herrengedeck mit reingemacht.
Und dann haben sie die Schublade wieder zugemacht
und
haben auch nicht mehr drüber
und
geredet.
Und haben wir gesagt, thanks.
Und dann haben Laura und ich uns gedacht, gut, wenn wirklich die zwei Könige von Deutschland,
ja,
muss man sagen.
Ja, das sind Könige. Sie haben eine kleine Krone auf.
So, wenn Slatko und Jürgen der Podcast-Szene, also Jan und Olli, wenn die uns in die Sex-Podcast-Schublade stecken, dann müssen wir eigentlich ab jetzt auch quasi selbsterfüllende Prophezeiungen und Sex-Podcast machen.
Und los geht's.
Deswegen ist unser Thema heute Orgasmus und Klitoris. Laura fängt an. Nee. Es ist traurig.
Ein bisschen traurig ist es schon.
Vielleicht hören
aber
sie
ich
ja
sag mal so,
zusammen.
Es hätte schlimmer kommen können.
Ja, wenn wenigstens einer gekommen wäre, dann hätte es schlimmer kommen können.
Ja, okay. Und wir sind wieder mittendrin. Schön, dass ihr da seid bei Herrengedeck, der Podcast/Sex-Podcast.
Aber eine Sache kann ich zu der Sex-Sache vielleicht noch abschließend hinzufügen. Ich weiß, dass viele Podcast-Leute sich fragen, das habe ich nämlich bei mehreren Podcasts schon gehört, auch sehr seriöse, ob die Hörer sie wohl schon mal beim Sex gehört haben. Und mir hat neulich eine unserer Hörerinnen geschrieben, Ariana, es ist passiert.
Oh mein Gott, Hilfe.
Mein Freund und ich, wir hören euch immer abends zum Einschlafen im Bett. Doch. Und dann hatte sich neulich, als sie eine Folge gehört haben, die Situation ergeben, dass sie miteinander korpulierten. Und dann haben sie den Geschlechtsakt vollzogen, während wir im Hintergrund liefen. Und als sie danach nebeneinander ihre erschlafften Körper sich aneinander schmiegten, hat der Freund von ihr, die mir schrieb, zu ihr, hat sie angeguckt und zu seiner Freundin gesagt,
das machen wir jetzt immer so.
Hatten wir eigentlich gerade einen Vierer mit Ariana und Laura?
Oh mein Gott, Ariana.
Was soll ich dir sagen? Ich möchte an der Stelle nur sagen, ich hoffe, es war nicht der Kurze. So.
Wow.
So.
Gut. Okay, alles klar. Schön, wir haben auch wieder einen grandiosen Support, einen langjährigen Support, wie ich immer gerne sage.
Einen langjährigen
Support dieser heutigen Podcast-Folge. Und zwar ist es BookBeat, unsere alten Freunde von BookBeat. Eine Hörbuch-App hat über 10.000 Hörbücher und Hörspiele in Deutsch und in Englisch in ihrem Repertoire drin. Krimis, Fantasy, Romane, wunderschön.
Und das Ganze ist auch relativ einfach, weil wir müssen ja immer dran denken, es gibt ja Hörer, die sind ähnlich wie wir, also ziemlich einfach gebaut im Kopf, ne? Wo nicht viele Informationen reinpassen. Ja. Und das Gute ist, ihr braucht euch bei BookBeat gar nicht großartig was durchlesen. Es ist super simpel. Ihr zahlt 14,90 Euro im Monat, könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Ihr ladet die im WLAN einfach runter und dann, wenn ihr Taxi fahrt, ihr fahrt wahrscheinlich den ganzen Tag Taxi von A nach B, von der Uni nach Hause zur Arbeit, alles mit Taxi, könnt ihr die ganze Zeit für 14,90 so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Und wenn ihr sagt, das ist doch nicht euer Ding, könnt ihr jederzeit kündigen, denn ihr habt keine Mindestvertragslaufzeit.
Und wenn ihr so die App dann öffnet, dann werdet ihr auch sehen, ah, das ist aber ein ganz schönes Design, da sehe ich aber gut durch, auch wenn in meinem Kopf vielleicht nicht so viel drin ist, das verstehe ich dann doch. Ist nämlich alles wie so ein, in so einem großen digitalen Bücherregal. Im Bestseller habe ich gerade eins gehört, Ariana, Save Me.
Ich hörte davon.
Ja, ein Hörbuch von Mona Kasten. Habe ich gerade zu Ende gehört.
Hat die was auf dem Kasten?
Die hat was auf dem Kasten. Nur ganz kurz, es geht um, pass auf, Strebermädchen, das einen reichen Bad Boy an der Schule kennenlernt. Mehr erzähle ich noch nicht.
Okay, aber du hast das Buch schon durchgelesen, oder? Das hast du nämlich gelesen, während ich halb brechend neben dir im Hotelzimmer lag.
Ja.
Ich hab's gesehen.
Ja.
Gut, also Save Me könnt ihr euch zum Beispiel anhören oder auch jedes andere Hörbuch einen ganzen Monat nämlich kostenlos testen mit dem Code Herrengedeck einfach auf bookbeat.de und dann geht's ab.
So. Schön, Ariana. Ich freue mich, dass du hier bist neben mir, dass wir Kerzen anhaben, dass wir Alkohol hier stehen haben, dass ich jetzt auch noch Zigaretten hier liegen habe. Das freut mich alles doll.
Laura, ich versuche meinen Zigarettenkonsum aber immer wenn du neben mir dann sitzt und dann anfängst zu rauchen.
Ich bin ein schlechter Mensch an deiner Seite.
Sag mal, hast du uns hier gerade einen kleinen Joint gedreht?
Was?
Spinnst du?
Das ist, ich kann es halt nicht mal beweisen, dass es nichts ist. Du könntest jetzt alles über mich sagen. Das finde ich ein bisschen hart.
Das.
Ariana.
Da ist Koks drin.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das geht, ob man Koks in Zigaretten tun kann.
Bestimmt. Ariana, pass auf, ich bin neugierig. Weil du hoffentlich ein Spiel vorbereitet hast, mit dem wir ausknobeln, wer beginnt, seinen Fakt über sich zu erzählen. Ist das so?
Ja, ich bin mittlerweile tatsächlich an einem Punkt angelangt, wo ich recherchiere.
Wo du keinen Bock mehr hast.
Nee, wo ich recherchiere und nichts mehr finde. Das meine ich ganz ernst.
Okay.
Ich habe gefühlt schon alle Kombinationen durch, mit denen man nachgucken kann, wie knobelt man aus, wer bei einem Spiel beginnt.
Okay. Was ist jetzt?
Es gibt auch oft so Sachen wie, der rechts vom Buzzer fängt an oder der links neben dem, der am jüngsten ist. Das funktioniert alles nicht bei uns, weil wir nur zu zweit sind. Und während ich da heute so durchgelesen habe, dachte ich, okay, ich muss meine eigenen Spiele entwickeln. Wo habe ich da hingeguckt? Auf das Display meines Handys. Wir sind eine digitale Gesellschaft geworden, Laura.
Welt.
Wir leben nicht mehr analog.
Wir sind Digital Natives.
So, wir flüchten uns in die Welt des Internets.
Ja.
Alles findet bei uns auf dem Screen statt.
Mm.
Alles ist bei uns auf einer Bildschirmoberfläche. Mm. Wir swipen nur noch, wir blättern nicht.
Mm-hmm.
Das hat eine Wichtigkeit für uns eingenommen,
eine
Dominanz.
Das ist ein bisschen wie ein Buchtitel. Wir swipen nicht, wir blättern.
Wir blättern nicht, wir swipen
so,
nur noch.
So, guck mal.
Heute wird geswiped.
Mm.
Und deswegen habe ich gedacht, wenn das Handy, der Smartphone so eine wichtige Rolle bei uns einnimmt, dann hat derjenige gewonnen, der mehr, ich möchte mal sagen, noch mehr Saft auf dem Knüppel hat.
Deswegen das ist eine gute Idee.
Wir gucken aufs Handy und wer mehr Akkuprozente noch hat im Moment, der hat gewonnen und der fängt an.
Okay,
so,
das finde ich einfach.
Dann gucken wir drauf. Auf die Plätze, fertig und los.
59%.
46.
Ah.
Herzlichen Glückwunsch, Laura.
Ich habe die letzten Male aber auch mal verloren.
Muss man mal. Ausgleichende Gerechtigkeit. Ich rauche meine Koks-Zigarette.
Gott, Ariana.
Und Trinkschluck. Und du, so. Könnte sein, dass ich zwischendurch dich dann komisch angucke, wenn meine Augen sich verdrehen,
weil ich
jetzt
gleich
auf dem Trip bin.
Ja. Mhm. Okay, alles klar. Okay, ein Fakt über mich. Habe ich parat, habe ich da. Du, ich bin noch lange nicht auserzählt. Hier bin ich. Hier ist Laura, das ist die Stimme von Laura Larsson und sie hat einen Fakt über sich. Ich habe eine kleine Phobie, würde ich, glaube ich, sagen. Und zwar nur eine ganz kleine. Und zwar habe ich, glaube ich, eine Treppenphobie.
Okay.
Mhm.
Vor jeder Art von Treppen?
Nee. Und auch nur runter, also wenn ich Treppen runtergehe, habe ich enorme Probleme. Nicht enorm, aber sie sind da, sie sind in der Existenz. Ich muss stark sein. Und das ist jetzt gar nicht, wenn das eine kleine Treppe ist oder wenn das hier bei mir im Hausflur so Treppen sind, sondern das sind so weitläufige, große, lange Treppen nach unten, zum Beispiel in so U-Bahnhöfen. Das sind manchmal so sehr lange Treppen, die auch sehr hoch sind und sehr breit sind und viele Menschen sind da unterwegs, morgens auf dem Weg zur Arbeit, die sind gestresst, die müssen die Bahn kriegen, die machen Druck hinter einem, die wollen schnell die Treppe runter. Mhm. Und da kriege ich einen Schauder, kriege ich da auf dem Rücken, weil ich mir so vorstelle, du kennst es bestimmt,
haben wir schon so wie Niki Schauder, der große Rennfahrer, mit den Narben im Gesicht.
Niki Schauder, genau. Ja. Wir haben ja schon mal darüber geredet, manchmal so, dass wenn wir im Dunkeln unterwegs sind, hinter uns Menschen laufen, dass wir uns so vorstellen im Kopf, gleich habe ich ein Messer am Rücken. Mhm. Und ich habe ganz oft so die Vorstellung, das richtig wie so ein Kopfkino, dass ich mir vorstelle, wenn ich hier die Treppen runtergehe, gleich stürze ich. Das ist eine ganz große Angst, die ich in mir habe. Ich mag das nicht und ich gehe meistens an der Seite, dass ich mich am Treppengeländer festhalten kann. Und da hat eine Freundin zu mir gesagt, mal, du bist ja wie Donald Trump. Der hat es nämlich auch.
Was?
Ja, und das ist nämlich eine richtige Krankheit. Das ist nämlich die Bartophobie, die Angst vor der Tiefe. Und ich glaube, ich habe es wirklich ein kleines bisschen. Nicht nur bei Treppen. Ich habe auch Höhenangst, definitiv. Aber so die Angst vor der Tiefe ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Also klar, wenn man auf dem Hochhaus steht und jetzt da so rausguckt, ist schon ein bisschen, wird mir schon schnell eklig. Fragen,
kannst du das?
Nee.
Oh, ganz oben auf einem Haus. Oh. Stimmt, wir standen ja mal bei einem Freund auf einer Dachterrasse
weißt
und du
noch?
Bist nicht runtergekommen.
Weißt du noch, was da los war in mir? Stimmt,
ich wollte dich fast schubsen.
Es ist so, so schlimm. Ich träume das auch ganz oft, dass ich das kennt man ja, so diese Träume.
Man kennt es.
Ihr fallt irgendwo runter.
Klar, jede Nacht.
Also das habe ich schon relativ häufig, aber das ist, glaube ich, noch, wie soll ich sagen, viele Menschen haben das, glaube ich, dass sie Angst vor der so Höhenangst haben. Aber ich habe so Angst vor so tiefen, langen Treppen. Da wird mir schwindelig, da kriege ich ein bisschen Schweißausbrüche. Und zum Beispiel war ich gestern mit meiner Mutter in der Max-Schmeling-Halle hier in Berlin beim Wanderkonzert.
Und ach, waren es ganz viele Draußis, die so im Kreis gewandert sind? Mhm. Wanderkonzert, ja.
Wanda. Ja. Und da sitzt, wenn man einen Sitzplatz hat, gibt es da ja auch Ränge, in denen man sitzt. Und schon da finde ich es schwierig. Wir saßen nicht mal ganz oben in einem Rang, sondern relativ weit unten, so ein Stockwerk nur. Und da habe ich so hochgeguckt in die Ränge nach oben und dachte, da könnte ich jetzt nicht sitzen. Da wurde mir schon schlecht, nur beim Hochgucken, weil ich gesehen habe, da existiert eine Tiefe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es gar nicht aushalte, aber ich habe ein ekliges Gefühl dabei.
Hast du dir auch vorgestellt, dass die... Das sind ja wie so eine Art Balkone, so Tribünen, dass die abfallen könnten, runterstürzen.
Total. Und ich weiß, wir waren mal gemeinsam in der Max-Schmeling-Halle beim Kraftklub-Konzert. Mhm. Und da saßen wir auch in so einem Rang.
Da
allerdings
saßen wir oben.
Weiter oben. Das war auch okay, weil ich konnte mich so zurücklehnen. Wir waren nicht in der ersten Reihe, sondern etwas weiter hinten.
Wir sind keine First-Row-Girls.
No, we aren't. Und dann gab es aber ziemlich betrunkene Menschen, die waren auch auf unserem Rang drauf und die standen ganz weit vorne und sie hätten einfach runterspringen können. Und die hätten sie machen können.
Ja,
sie hätten es machen können. Hätte sie jemand von hinten geschubst, die wären verloren gewesen. Mm. Und die waren da so lebensmüde, so betrunken, tanzten die genau an der Reling da, sag ich mal. Und da wird mir schlecht, da kann ich nicht hingucken. Da kann ich nicht zugucken.
Ich frage mich gerade, wie der Film geendet hätte von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, wenn du Kate gewesen wärst, Titanic, die da vorne standen mit ausgebreiteten Armen und das Schiff runtergeguckt hätten. Mit einer Geschwindigkeit, Laura, von 250 Knoten pro Minute.
Knoten, ja. Oh, das ist da, ich glaube, ich habe ein bisschen...
Und Donald Trump hat das auch?
Der hat es, ja. Und manchmal muss der auch gestützt gehen. Also das ist ja nicht nur bei Treppen, das können auch zum Beispiel so einfach Berge sein, Hügel, die man runtergeht. Ich habe es beim Hochgehen nicht so, ich habe es auch nicht, wenn ich eine Treppe hochgehen muss so, aber beim Runtergehen ist es irgendwie schwierig für mich. Ich weiß, manchmal glaube ich auch, ich habe irgendwas mit den Füßen. Ich glaube, ich habe manchmal keine Balance.
Weil du keine Fesseln hast.
Ja.
Vielleicht ist das Balancezentrum des Körpers liegt in den Fesseln.
Ich glaube auch, wirklich. Und ich habe die ja nicht. Und ich muss mich immer ganz doll anstrengen, weil ich so eine Angst habe, dass ich irgendwie umknicke und umfalle. Und stell mir vor, dass ich mich auf einer Treppe überschlage, wie doll das wehtun würde und so. Weißt du? Oder weißt du noch vorhin, als wir waren noch an der Tankstelle, du und ich bin so einfach über meine eigenen Füße gestolpert.
Es ist Sonntag, wir waren noch kurz an der Tanke.
Wir haben Red Bull und Kippen gekauft für Podcast.
Koks haben wir
Koks
auch noch
und
kurz.
Nutten haben wir gekauft. Ja. Und da bin ich auch einfach über meine eigenen Füße gestolpert. Manchmal sind die mir irgendwie im Weg, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das ist was, also meine Mutter könnte das bestimmt erklären. Meine Mutter hat früher auch immer sehr meinen Gang kritisiert. Die ist nämlich Physiotherapeutin und ich bin immer so gegangen, meine Mutter hat gesagt, über einen großen Onkel. Kennst du
falsch
das?
Falsch abgerollt, oder?
Dass die Füße nach innen geguckt haben. Die sind immer so...
Da gibt es Einlagen,
so x-beinig bin ich so gegangen. ganz, ganz, also lange als kleines Kind. Und manchmal ertappe ich mich dabei, wie das immer noch so ist und wie ich nicht so richtig vorankomme und wie ich auch einfach schlecht gehen kann. Als hätte ich es irgendwie nie richtig gelernt, habe ich das Gefühl. Und ich bin auch, das merkst du auch manchmal, wenn wir unterwegs sind, dass du immer ein bisschen vorgehst. Ich komme auch nicht vom Fleck so richtig weg. Stimmt. Ich gehe auch sehr langsam. Stimmt. Irgendwas aber stimmt da nicht.
Ja.
Ich traue mir selbst nicht. Und vielleicht kommt daher auch die Angst vor der Tiefe, weil ich mich so unsicher fühle auf den Treppen runter. Deswegen, ich nehme auch immer die Rolltreppe, weil ich das irgendwie schöner finde.
Da muss man nur stehen. Das ist easy, das stimmt.
Stehen. Und manchmal werde ich überholt. Heute wurde ich auf der Rolltreppe überholt, einfach damit man sich vor mich stellt. Verstehe ich nicht. Ich stelle mich ja immer schön nach rechts.
So.
Damit links die Leute, die gehen wollen, gehen können.
Das haben viele noch nicht verstanden.
Was ich trotzdem nicht verstehe, weil ich mir denke, es ist eine Rolltreppe. Dann
aber ist man noch schneller.
Ja, ach Gott.
Ist man schneller unten?
Ist man
schneller am Ziel.
Und manche Leute überholen mich und ich denke so, ja klar, nein, gehen Sie durch, ich verstehe das, Sie wollen sehr schnell oben sein. Und dann stellen Sie sich einfach vor mich.
Das macht keinen Sinn.
Ergibt keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn. Ja, Bartophobie. Ich glaube, ich habe das so ein bisschen gegoogelt, man kann das auch therapieren lassen. Ja, das ist was vom Kopf her.
Ja.
Ja.
Savus-Brecht-Zentrum ist wahrscheinlich
genau.
In der Nähe.
Es ist halt nicht so dramatisch, dass es mich extrem einschränkt und ich sagen kann, ich kann nicht gehen, stopp, ich kann hier nicht weitergehen, weil hier ist eine Treppe und ich brauche Barrierefreiheit für mich. So ist es nicht.
Vielleicht kannst du mal eine Kooperation mit den Berliner Verkehrsbetrieben machen, weil es gibt viele, viele Bahnhöfe, die sind noch nicht barrierefrei.
Nicht barrierefrei.
Wo ich mal denke, wenn hier ein Rollstuhlfahrer wenn hier ein Rollstuhlfahrer rausrollt, wie soll der denn da hochkommen?
Ja.
Nee, da gibt's nichts, kein Fahrstuhl, kein
Hebellift. Ist ganz oft so. Finde ich eine Frechheit.
Ja.
Eine absolute Frechheit, ja. Oder manchmal, ich habe neulich gesehen, eine Reportage beim Y-Kollektiv, das gucke ich sehr gerne, auf YouTube. Und jede Woche bringen die eine Reportage raus. Und da habe ich eine gesehen über Behinderte. Und der Moderator war zum Beispiel in so einem Zentrum für Behinderte, also wirklich geistig Behinderte, und hat mit denen halt seinen Tag verbracht und hat auch unter anderem einen jungen Mann begleitet, der halt Muskelschwund hat und im Rollstuhl sitzt. Und dann sind die so Strecken in Köln abgefahren. Und dann gab es, das war auch richtig idiotisch, nur teilweise eine Barrierefreiheit. Und plötzlich stand er aber vor einer Rolltreppe und kam nicht hoch. Und er hat gesagt, das ist halt das Unlogischste überhaupt. Das merkt er ganz oft, dass sie so tun, als gäbe es eine Barrierefreiheit, aber nur bis zu einem gewissen Punkt und dann geht es nicht weiter. Und da muss man manchmal halt richtig strecken, umfahren, einen weiteren Weg in Kauf nehmen, weil diese Barrierefreiheit nicht gegeben ist. Finde ich eine Frechheit. Möchte ich auf die Straße gehen.
Das ist echt krass. Ich habe auch mal eine Reportage gesehen, wo die in Berlin eine Rollstuhlfahrerin begleitet haben, wo es einfach nur darum ging, mal zu zeigen, was die quasi für Hindernisse im Alltag überwinden muss. Und das fängt ja schon bei den meisten Wohnungen an.
Mhm.
Wenn du zum Beispiel, ich wohne jetzt, glaube ich, schon in meiner dritten Wohnung in Berlin, wo es keinen Fahrstuhl gibt.
Ja,
das sind schon mal Häuser, die fallen alle komplett raus, weil du da nicht hochkommst. Und wenn du dann in einer Wohnung bist, in den meisten Wohnungen ist es unmöglich, mit einem Rollstuhl dich voranzubewegen, weil die Gegebenheiten in der Wohnung einfach nicht breit genug sind, nicht den Platz geben für einen Rollstuhl,
genau.
Als dass du dich da irgendwie, oder wie kommst du denn ins Bad rein und setzt dich, also so. Es ist wirklich, was lernen wir daraus?
Barrierefreiheit
lieber,
für alle.
Lieber auf den Rollstuhl verzichten.
Auch für mich.
Lieber ohne. Ja, kann ich verstehen.
Weißt, wir hatten gerade ein ernstes Thema und dann hast du geschafft, mit einem Satz alles ins Lächerliche zu ziehen.
Nein, es ist schon.
I love it.
Ja.
Ja.
Es ist schwierig.
Jetzt dein Fakt.
Das ist schwierig. Mein Fakt, ich finde es ein bisschen erschreckend heute mit unseren Fakten,
weil
wir beide einen Fakt haben, der sich mit einem wissenschaftlichen Begriff und mit einer Phobie bezeichnen lässt. Das sind grifffeste Fakten.
Wo du sehr viele Phobien hast.
Ja, das stimmt.
Also,
aber man muss ja auch sagen, ich finde, es gibt mehrere Abstufungen. Zum Beispiel haben mir sehr viele Hörer geschrieben, nachdem ich von meiner Brechphobie erzählt habe, die wirklich so eingeschränkt sind im Leben, dass die teilweise nicht mehr in den Urlaub fliegen oder nicht mehr sich vor die Tür trauen oder nicht mehr essen teilweise, weil sie Angst haben, dass das in ihrem Körper was anrichten
okay,
könnte
das
und
ist
sich übergeben
natürlich,
müssen. Und die sind noch viel eingeschränkter. Bei mir sind es ja meistens nur so Sachen, wo ich schon merke, okay.
Es geht in die Richtung dieser Phobie.
So, zum Beispiel das, was ich jetzt erzählen werde, das ist was mich im Alltag nicht besonders einschränkt und ich begegne dieser Sache auch nicht sehr oft, aber schon ab und zu mal. Und dann also es ist folgendermaßen.
Okay, Ariana, und los. Und jetzt geht's wohl los.
Ich hatte als Kind ganz oft eine Horrorvorstellung und die war, dass ich mir vorgestellt habe, mein ganzer Körper ist von Blasen überzogen.
Okay.
Und ich kann nicht mehr laufen, weil die auch unten an den Fußsohlen sind. Ich hatte, glaube ich, als Kind Windpocken, kann mich daran aber eigentlich nicht mehr richtig erinnern, aber so ist es in meiner Vorstellung. Man hat so gefüllte Eiterbläschen am ganzen Körper, auch unten, sodass man
da ist auch, da ist nicht Wasser drin, da ist definitiv Eiter drin. Okay, gut.
Eine Wundflüssigkeit.
Würde das sehr stark riechen, dieses
ja.
nach Blut?
Suppen würde das. Ein Plasma ist das.
Ja,
ja.
Okay.
Klebt auch. Mhm. Und dann habe ich mir mal vorgestellt, die sind auch an den Füßen. Und wenn ich mir aber schon alleine diese Vorstellung, dass der ganze Körper überzogen ist von Blasen, ich habe so eine Gänsehaut davon bekommen und so einen Ekel. Aber es ging gar nicht darum, dass das Blasen sind, die mit was gefüllt sind, sondern es ging einfach um diese Gleichmäßigkeit der Bläschen. Mir wird auch gerade, wie ich es erzähle, schon wieder richtig, das ist, mir wird richtig schlecht.
Gleichmäßigkeit der Bläschen heißt auf einer Fläche mehrere nebeneinander. Ja. Parallel ja. angeordnet.
Ja. ja. Dann hat mir ein Kollege bei einem Radiosender, bei dem wir beide mal zusammengearbeitet haben, morgens um 6 oder so ein Bild gezeigt und meinte, guck mal. Und das war so von so einer bescheuert, wahrscheinlich war es von heftig.co, ein Foto von einem Auge, was eine Krankheit
das
hatte.
Das weiß ich, ich erinnere mich daran.
Und das Auge war eingetrocknet und war ganz gleichmäßig gemustert. Und ich habe das gesehen und wollte mich sofort übergeben. Ich konnte das nicht sehen und ich habe 2-3 Tage lang ist mir das noch, war ich noch geschädigt von diesem Bild. Immer wenn ich dran gedacht habe, ist auch jetzt wieder so, ich kriege halt immer Gänsehaut und so einen Schauer und mir wird schlecht. Und dann war ich vor einem Jahr auf einer Party und da hat sich ein Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, ich bin mit dem ins Gespräch gekommen und er hat auf einmal diesen Namen ausgesprochen und sagte Trypophobie. Und da habe ich ihn gefragt, was das ist. Und dann hat er das gegoogelt, Trypophobie, und ist auf Bildersuche gegangen, hat mir das hingezeigt und ich bin fast an einem Herzinfarkt gestorben. Das könnt ihr gerne mal gucken bei Google, Trypophobie, es wird mit Y geschrieben.
Darf ich das mal kurz eingeben? Ich zeig's dir nicht, aber ich will's so gerne
okay.
sehen.
Okay, öffne es mal in der Zeit. Und dann geht man auf Google Bildersuche und dann kriegt man nur Bilder angezeigt von so gleichmäßigen Mustern oder gleichmäßigen Strukturen. Manchmal sind das zum Beispiel, es gibt so, da sind Künstler, die schnitzen Muster in Obst, was eigentlich erstmal sehr künstlerisch und schön aussieht.
Ah, es ist sehr wabenförmig, was ich hier alles
genau,
sehe.
Genau, wenn du das schon sagst.
Bei Halleluja! Oh mein Gott, Leute, googelt das bitte niemals! Scheiße! Oh mein Gott!
Was hast du denn da gerade gesehen?
Waben, Löcher.
Ja.
Löcher in Haut.
Nein, ja. Das Kuriose daran ist, es geht nicht darum, dass da Haut verletzt ist oder dass es besonders tiefe Wunden sind. Bei manchen Menschen wird es nämlich schon ausgelöst, wenn sie Bienenwaben sehen.
Ja, oder hier sind auch Pflanzen.
Genau, es sind Pflanzen mit einem gleichmäßigen Muster. Es ist noch nicht mal was Ekliges. Es gibt auch Künstler, die zum Beispiel so strukturförmige 3D-Kunst machen.
Ja.
Und das sind dann so wie von 3D-Druckern ausgedruckt, so einfach Strukturen. Es sind so gleichförmige Strukturen. Aber aus.
Das wenn gibt, Menschen sich vor Löchern ekeln.
Ja. Es ist, gibt wohl so einen Prozentsatz von 13% der Bevölkerung, die, wenn sie das sieht, denen sofort schlecht wird und die das richtig ekelhaft finden.
Also schlecht wird mir nicht, aber ich finde es schon auch grausam auf eine Art.
Aber das Kuriose daran ist halt, dass es nicht immer um Löcher in Haut geht oder um Verletzungen, sondern es ist einfach ein gleichmäßiges Muster. Manchmal ist es auch, sind einfach mit Computer so erzeugte Oberflächen.
Zum Beispiel ein Brokkoli. Oh! Ein aufgeschnittener, ein Querschnitt eines Brokkolis.
Der aber aus irgendeinem Grund so verwuchert aussieht.
Ja.
Und das erzeugt so einen Ekel. Und ich habe natürlich geguckt, okay, Ariana, steigerst du dich da wieder in was rein? Wahrscheinlich schon. Aber Wissenschaftler sind gerade dabei, herauszufinden, woran das liegt. Und es ist noch nicht genügend erforscht. Die Vermutung lautet aber, dass das wohl noch quasi ein Derivat von früher ist, und zwar eine Art Warnsignal des Körpers, der einen davor bewahren will, dass man sich einer Gefahrenquelle nähert. So, warum sind gleichförmige Muster jetzt eine Gefahrenquelle? Weil wohl viele Reptilien so gleichförmige Muster haben. Ich sehe die ganze Zeit deine aufgerissenen Augen.
Ja, weil ich gerade sehe, wie kleine, ich will es nur sagen, bei der Surinamkröte schlüpfen die Babys aus Löchern im Rücken. Und dann habe ich weitergemacht und dann sehe ich halt Löcher, aus denen kleine madenförmige Wesen schlüpfen. Und das ist halt pervers.
Aber das sind ja alles Sachen, wo man auch verstehen kann, finde ich, dass man sich ekelt. Aber es sind zum Beispiel manchmal einfach nur Muster auf einem Blatt Papier, die aber aus irgendeinem Grund bei mir zumindest so viel Ekel erzeugen. Und zum Beispiel haben auch viele frühere Krankheitsbilder von so seuchige Krankheiten.
Ja, stimmt.
Da gibt es so gleichförmige Muster auf der Haut.
Ja.
Und im Moment ist der Wissensstand wohl noch oder der Forschungsstand, dass das noch so ein Warnsignal vom Körper ist, dass der einem vermitteln will, näher dich nicht dieser Fläche. Das ist nämlich eine Gefahr. Wenn du die anfasst, könntest du daran verenden. es ist so ekelhaft. Und das Schlimme ist halt wirklich, ich habe mich heute damit auseinandergesetzt, weil ich nochmal gucken wollte, wie das heißt. Ich habe den Fehler gemacht, das bei Google eingegeben und bin auf Bilder gegangen. Und das waren die ekelhaftesten Bilder, die ich je gesehen habe. Es sind manchmal auch einfach nur zum Beispiel Luftaufnahmen von irgendwelchen Feldern in Südamerika.
Genau, habe ich auch gerade gesehen.
Ja, wo so ganz viel so gleichförmige Pflanzen sind. Aber es ist wohl nämlich sehr ungewohnt fürs Auge, große gleichförmige Flächen zu sehen. Mhm. Und eigentlich soll es nur ein Warnsignal sein. Bei mir ist es aber wirklich, es ist purer Ekel. Wenn ich es sehe, es ekelt mich so sehr. Ich kriege Gänsehaut, möchte mich übergeben. Alles an mir, mir stellen sich die Nackenhaare auf. Ja, davon habe ich viele. Alles stellt sich bei mir auf. Es ist widerlich.
Ja, auch untenrum.
Auch untenrum stellen sich bei mir die Haare auf. Shoutout nochmal an Fest und Flausche. Wir sind ein Sex-Podcast. Hier wird viel über untenrum geredet. Es ist ekelhaft, Trypophobie.
Ich kann es nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen, das ist bei mir nicht so krass, aber ich finde es auch ein bisschen gruselig. Und es hat irgendwas Horrormäßiges gleich für mich.
Ja.
Auf eine Art.
Es ist ekelhaft. Ja. Ihr könnt ja mal diesen Selbsttest machen. Es gibt im Internet tatsächlich auch so Tests. Also
genau, ich habe gerade diesen Test nämlich gesehen. Das fing harmlos an mit einer Pflanze und wurde dann halt immer perverser. Mhm.
Puh. Da klickt man sich einfach durch eine Bildergalerie und guckt, ab wann es anfängt, Ekel zu erzeugen.
Ja, es hat irgendwie sowas, es erinnert mich an irgendwas, was wuchert. Aber ich finde, dass wir uns da manchmal schon ein bisschen ähnlich sind. Ich finde, du bist immer noch ein extrem weiter als ich, definitiv. Du beschäftigst dich immer sehr damit. Ich merke halt irgendwie, finde ich jetzt eklig, muss ich mal kurz weggucken, beschäftige mich nicht weiter damit. Das ist wie, erst als du ausgesprochen hast, dass du eine Phobie vor Zeppelin hast und ich das Ganze gegoogelt habe, habe ich gemerkt, scheiße, ich habe die Phobie auch. Aber du bist immer noch mal ein Step weiter.
Ganz ehrlich, jetzt, wo wir drüber reden, kommt es mir erstens nicht nur sehr skurril vor, sondern auch so, als hätten wir uns das ausgedacht. Wirklich. Dass man sich ernsthaft hinsetzt und sagt, ja, also vor Zeppelin habe ich Angst, bei Erbrochenem werde ich fast ohnmächtig und wenn ich eine gleichmäßige Struktur auf einem Brokkoli sehe, dann ekelt es mich am ganzen
Körper. Und Treppen kann ich übrigens auch nicht
so. Ach so, und aber vor Ekel kann ich ja gar nicht kotzen, weil davor habe ich ja eine Phobie. Wenn man das so sagt, klingt es total gestört. Ja, ist es auch. Aber es sind tatsächlich alles Dinge, die gleichzeitig in unseren Körpern sich befinden.
Ja.
Ja, ich beschäftige mich damit, weil ich das so abnormal finde und dann denke, das kann doch nicht sein. Und vor allem, weil ich auch immer denke, ich bin die Einzige. Das
aber bist du ja dann nicht.
Es beruhigt mich dann immer ein bisschen, dass ich eine Bezeichnung dafür finde und sehe, gut, die Wissenschaft beschäftigt sich damit, also scheint es ein etwas verbreiteteres Phänomen zu sein oder eine weit verbreitete Tatsache. Aber es hilft am Ende auch nicht, wenn man weiß, es
hilft
noch mehr
ja nicht.
So.
Es hilft ja nicht. Es ist ja trotzdem so.
So.
Hm. Ja. Schön. Wir haben auch wieder ein richtig tolles Thema heute.
Sehr positives, lebensbejahendes.
Ja, naja. Das Thema ist Aufgeben. Und weil du gerade sagst, weil du es so ironisch sagst, positives, lebensbejahendes, es geht um Aufgeben. Und ich finde, ich habe darüber nachgedacht, wie immer. Ich denke darüber nach. Ich sitze dann da und weiß, Thema ist Aufgeben. Und denk nach. Ich gehe hinein in meine Welt drinne, meine wabenförmige Welt.
Obwohl du Angst vor Tiefe hast, gehst du
tief in meine löchrige Welt rein, in meine gleichförmig löchrige Welt. Und überleg, aufgeben. Und ich finde, es klingt erstmal mega negativ.
Finde ich auch.
So. Und dann denke ich sofort, ja, aufgeben, dahinter steht Laura, weil ich alles sehr schnell, ich gebe sehr, sehr schnell auf. Ich weiß, dass du das nicht tust, wirst du wahrscheinlich auch gleich erzählen. Hast viel mehr Durchhaltevermögen als ich. Ich gebe sehr, sehr schnell auf. Wenn es darum geht, irgendwie was Sportliches zu machen, es wird kurz anstrengend, ich gebe auf. Wenn es darum geht, ich möchte ordentlicher werden, ich möchte mich an einen Plan halten, jeden Tag mache ich ab jetzt Öl ziehen im Mund oder so. Mache ich einmal, hat mich genervt, mache ich nie wieder, gebe ich auf. Es geht sehr, sehr schnell bei mir. Aber ich finde, dass Aufgeben auch sehr positiv sein kann. Finde ich.
Ja.
Und dass es manchmal auch mutig ist, wenn man aufgibt.
Sag mal, in welcher Situation?
Naja, also zum Beispiel, das ist jetzt klar, das ist, wenn ich jetzt Rauchen aufgebe, wenn ich ein negatives Laster aufgebe. Das ist nicht mutig, aber es ist was Positives. Aber ich finde zum Beispiel, wenn man in einer Beziehung ist oder wenn man in jemanden total verliebt ist, Oder man hat eine gute Freundin und dann merkt man, das ist nicht mehr so. Ich quäle mich da irgendwie durch. Wir verstehen uns eigentlich gar nicht mehr. Dann finde ich es mutig, wenn man den Entschluss fasst, ich gebe diese Freundschaft jetzt auf. Ich glaube, es gibt halt irgendwann einen Punkt, da ist aus Selbstschutz, glaube ich, gut aufzugeben.
Mhm.
Eine bestimmte Sache.
Ja, ich weiß genau, was du meinst und finde das auch. Hab da nur das Gefühl, da gibt es einen Unterschied zwischen Aufgeben und beenden, weil ich finde immer, aufgeben hat sowas Passives und beenden ist sowas Aktives. Also wenn man zum Beispiel eine Freundschaft hat und sagt, okay, ich habe jetzt wirklich lange gekämpft, ich habe gedacht, ich kann mit der befreundet sein, aber Michaela Schäfer und ich, wir sind einfach
wir sind
doch
einfach zu
unterschiedlich.
Wir sehen uns zwar sehr ähnlich, aber
wir haben unterschiedliche Interessen. So. Und dann finde ich, ist es für mich eher so ein aktiver, eine aktive Entscheidung. Es ist wie Activia. Hm. Man trinkt es und dann sagt man so, jetzt
aktiviert aktive, es
in so, das alles aktiviert in ja. meine gleichförmigen Waben und ich beende jetzt unsere Freundschaft. Das finde ich, hat dann sowas Aktives. Also zumindest in meiner Wahrnehmung ist Aufgeben immer sowas von, ich lasse jetzt zu, so ein bisschen so Schwäche zulassen. Nicht mal negativ gemeint, sondern ganz neutral. Aber dass man sagt, ich lasse jetzt zu, dass ich etwas nicht weiter verfolge. Während zum Beispiel eine Freundschaft aufgeben oder rauchen hat für mich immer sowas von aktiv beenden.
Mhm. Aber ich finde zum Beispiel auch, ich muss sagen, ich hatte das jetzt noch nicht so doll, aber ich habe es schon mal beobachtet oder ich hatte zum Beispiel mal einen Freund, der Musik gemacht hat. Und ich glaube, sehr lange und vielleicht auch heute denkt er noch, ich bin ein berühmter Typ, was soll ich euch sagen? Ich bin Rockstar und mit meinen Händen mache ich eine Pommesgabel den ganzen Tag, weil ich bin berühmt. Mhm. So, aber es ist halt gar nicht wahr und es geht einfach gar nicht mehr weiter und das, ich sag mal so, ich würde...
Sag mal, Laura, wie redest du eigentlich über Bosshaus?
Und ich würde manchmal gerne sagen, guck, schau mal.
Setz dich mal kurz zu Mutti auf den Schoß.
Komm mal kurz her zu mir auf den Schoß. Guck mal, es ist halt so, deine Musik, die du machst, die ist schlecht. Niemals wird jemand kommen mehr und sagen, und hier ist dein Plattenvertrag. Das wird nicht mehr passieren. Das ist passiert nicht. Weil, das würde ich manchmal gerne sagen, aber das darf man nicht, ja. Weil eigentlich sagt man never give up, not only dream
follow your
dream,
dreams.
Follow your dream,
yeah.
It, just do it, go your way, whatever other people
don't
say,
don't listen to your haters,
only listen to your heart. So. Aber ich glaube, manchmal ist das auch so ein bisschen, also das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber natürlich gibt es, sagen wir mal, eine Castingshow DSDS und da sind halt Leute, da sagt das Ohr, leider ist das, was du da singst, ist sehr schwierig und das wird wahrscheinlich niemals gut werden, weil du kein Talent hast und trotzdem sind dann da Leute, die halt sagen, nein, ich gebe niemals auf und ich werde mein Ziel auf jeden Fall weiterverfolgen. Und da denke ich mir, aber vielleicht, sagen wir mal so, vielleicht musst du nicht aufgeben, aber dass dich umorientieren.
Das ist sehr schön positiv ausgedrückt.
Also ich glaube, dass es, ja, aber dass es manchmal so Sachen gibt, da muss man vielleicht aufgeben. Bei solchen Geschichten, die irgendwann einfach keinen Sinn mehr ergeben. Wo irgendwann einfach wirklich eine echte große Mauer kommt, die sagt, und hier ist jetzt Stopp für dich.
Und selbst wenn es an der Grenze von Mexiko ist.
Richtig. Und hier müssen wir jetzt aussteigen und dann müssen wir das Auto nehmen und dann müssen wir umdrehen und wieder zurückfahren. Und vielleicht auf dem Weg zurück treffen wir irgendwas anderes, was dir auch Spaß macht und was mehr bringt.
Also das Witzige ist, dass, so wie du es gerade gesagt hast, für mich früher aufgeben ganz, ganz schlimm war. Und wenn ich so zurückdenke, dann glaube ich manchmal, dass es gar nicht um das Aufgeben an sich ging, sondern um irgendwas anderes.
Okay.
Weil früher war das tatsächlich bei mir so, zum Beispiel, wenn ich versucht habe, jemanden zu irgendwas zu überreden oder es waren manchmal so kleine Sachen, wenn man mit Freunden unterwegs war, man wollte irgendwo hochklettern. Ich habe gemerkt, ich komme da nicht hoch, was weiß ich, an so einem, macht man doch jede Woche an einem Kletterberg, versucht man hochzuklettern.
Klar.
So. Und ich habe gemerkt, ich kann es nicht, ich habe Angst, ich komme da auch nicht weiter, dass man da nicht aufgeben will. Oder, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass man eventuell für irgendeinen kleinen Auftritt angefragt wurde, wirklich nur ein kleiner. Man wusste aber, man muss dazu noch einen Text oder irgendwas vorbereiten und man hat es nicht geschafft, zeitlich nicht, geistig nicht, weil man zu blöd ist. Und man hat aber nicht diesen Auftritt abgesagt, sondern die ganze Zeit gesagt, nein, ich muss es schaffen, meinen Text bis dahin fertig zu schreiben, weil ich habe den Auftritt ja zugesagt. Und es wäre im Leben nicht in Frage gekommen zu sagen, ich kann da leider in 3 Wochen nicht auftreten, ich krieg's nicht hin, bis dahin einen Text zu schreiben.
Okay.
Es war für mich ein Ding der Unmöglichkeit, da aufzugeben. Und im Nachhinein, weil ich würde sagen, mittlerweile habe ich da eine andere Meinung zu, würde ich nicht mal behaupten, dass es dann in dem Moment immer um den Berg ging oder um diesen Auftritt oder um den Text, sondern irgendwas, was im Kopf einem sagt, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, ich glaube ja, dass man, oder es ist, glaube ich, relativ naheliegend, dass in dem Moment, wo man aufgibt, etwas zu tun, zumindest die Menschen, die darunter leiden, sich selbst das Signal gibt, du bist ein Verlierer, du bist so schlecht, das ist so klar, dass du es nicht hinkriegst. Und früher war das, glaube ich, bei mir so ein ganz tiefer Gedanke, ohne dass ich es in diesen Momenten so aktiv, dass ich das so aktiv reflektieren und drüber nachdenken konnte. Und mit der Zeit hat sich das aber, glaube ich, bei mir verändert. Und ich habe das gesehen vor ein paar Jahren, da habe ich beim Radio gearbeitet, da haben wir uns noch nicht getroffen, das war ein öffentlich-rechtlicher Radiosender und ich habe irgendwie gedacht, ey, das passt mir alles hier so nicht. Ich gehe jetzt mal, weil ich kann mir vorstellen, dass in Berlin vielleicht Laura ist. Die würde ich gerne mal kennenlernen. Und wir kennen uns noch nicht, ja, aber vielleicht treffe ich sie da. Nee, so.
Klar, das hast so du gedacht.
Bestimmt.
Ja.
Und dann habe ich vielleicht aus diesem oder einem anderen Grund meine Tätigkeit bei diesem öffentlich-rechtlichen Sender beendet. Und einer der dort arbeitenden Personen in einer sehr hohen Position hat ein Abschlussgespräch mit mir geführt, wie man das natürlich so macht. Er hat gesagt, Ariana, ich möchte dir nur eine Sache sagen. Er fand es ganz bedauerlich, dass ich gegangen bin. Klar. Er fand es ganz schade. Klar,
hey, du bist eine solide, verstehen, gute Arbeitskraft. So. Was soll ich sagen?
Und dann hat er gesagt, ich weiß oder ich bin mir sehr sicher, dass es für dich jetzt natürlich so ein bisschen ist wie, du gibst auf. Du hast es nicht geschafft. Du gehst quasi und...
Das hat er gesagt. Ja, das ist ja nett.
Ja, und ich möchte einfach nur, dass du dich nicht runterziehen lässt und dich nicht selber fertig machst dafür, dass du quasi vor der Situation fliehst und woanders hingehst, statt dich irgendwie den Ängsten oder den Schwierigkeiten, die es hier gibt, zu stellen. Ich möchte einfach nur, dass du dich deswegen nicht fertig machst. Und ich habe damals, das war, glaube ich, so dieser Wendepunkt, ich habe gemerkt, cool, das ist nett, dass du das zu mir sagst. Das Problem ist nur, ich mache mich gar nicht fertig und denke, dass ich aufgebe, sondern ich möchte das nicht mehr und möchte was anderes dafür lieber machen.
Ja.
Und ich glaube, das war so der Punkt, an dem ich zumindest erstmal realisiert habe, dass ich das überhaupt nicht mehr so schlimm finde, aufzugeben. Und neulich ist mir das wieder bewusst geworden, als eine Freundin zu mir gesagt hat, dass sie gerade an einer Position arbeitet, die sie ganz, ganz schrecklich findet und wo sie nicht mit klarkommt. Und ich habe mit ihr lange überlegt, was man da an der Situation ändern könnte und habe sie irgendwann gefragt, okay, was waren jetzt nochmal die Gründe, weswegen du da nicht gehen kannst? Und dann sagte sie, es gibt keine Gründe, ich kann jederzeit gehen da. Ich kann mir einfach was anderes suchen. Ich meinte, okay, aber kurze Frage, warum machst du das denn dann nicht? Da hat sie gesagt, weil ich das Gefühl hätte, ich würde aufgeben und würde nicht dranbleiben und ja, würde irgendwie Schwäche zeigen und wäre eine Verliererin. Und da habe ich gemerkt, dass ich das tatsächlich nicht mehr habe. Wenn es irgendwas gibt, wo ich sage, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, bin ich nicht gut genug für oder wie auch immer, hey, that's life, face it, dann mache ich es halt nicht und mache was anderes. Das finde ich nicht mehr so schlimm. Und im Nachhinein glaube ich halt, dass wenn man irgendwas nicht aufgeben will und da so krass dran festhält, dann hat das noch einen anderen Hintergrund, als dass man genau diese eine Sache will. Sondern dass man, ja, keine Ahnung, vielleicht sich so versucht, das Selbstbewusstsein damit zu stärken oder dass man sich sonst selber Vorwürfe macht. Vielleicht, man zieht ja auch immer sehr, sehr gerne sehr vieles aus der Kindheit. Mm. Vielleicht hatte man damals so ein kleines Defizit, was man jetzt versuchen will, sich selber wieder aufzubauen, indem man sich selber beweist. Man beweist sich ja, ich nehme was vor und ich schaffe es.
Manchmal auch einfach, möchte man ja auch nicht, dass andere einem sagen, so, warum hast du jetzt aufgegeben? Das ist auch blöd.
So.
Vor anderen oder scheiße dazustehen.
Oder genau andersrum, dass man die Bewunderung von anderen haben will. So, das hast du aber toll gemacht, du, ja, hast es durchgezogen.
Ja, genau.
Ja, das habe ich irgendwie nicht mehr. Also wenn es jetzt Dinge gibt, wo ich sage, okay, das ist einfach nicht zu machen, dann sage ich, sorry, das kann ich nicht.
Aber
oder
trotzdem, glaube ich, ist deine Grenze noch ein bisschen
vielleicht
anders abgesteckt als meine.
Vielleicht, aber auf jeden Fall ist es nicht mehr bei mir so wie früher, dass ich sage, wenn ich aufgebe, bin ich ein absoluter Loser. Ich bin ein absoluter Loser, aber es hat nichts mit dem Aufgeben zu tun.
Ich hasse das, ja, ja auch das, wie hast du auch schon mal gesagt, dann so Spiele, da gebe ich schon sofort auf, wenn es um Spielen geht. Ich weiß, ich war mal mit Leuten von der Arbeit, da warst du mit dabei, Minigolf spielen.
Ah ja.
Und ich habe das war Minigolf im Dunkeln. So ein, was war das?
Und wir hatten auch untenrum nichts an.
Ich wollte schon sagen Rotlicht-Minigolf, aber
das war Rotlicht-Minigolf. Das war Rotlicht-Minigolf. Shoutout an Fest und Flauschig, ja, wir haben Rotlicht-Minigolf, ja, gespielt.
Wie heißt das?
Schwarzlicht. Also fast das Gleiche. Wir haben uns ja auf unsere Genitalien mit Neonfarbe auch so lustige Muster drauf gemalt.
Ich habe mich breitbeinig hingesetzt. Ariana hat versucht.
Ich habe da versucht einzulochen und dann hat es plopp gemacht und Laura hat den Analplug drin.
Und ich hatte keinen Bock mehr, ich habe aufgegeben.
Herzlich
ich fand
willkommen
das echt
bei Herrengedeckt, der Sex-Podcast.
Nee, aber ich fand das so krass. Oh, war ich da schlecht gelaunt mit mir selbst? Denn viele Menschen, so wie ich, haben in diesem Moment zum ersten Mal Minigolf gespielt.
Mhm.
Ich auch, aber auch andere Mitarbeiter, die dort zugegen waren, haben das zum ersten Mal gemacht. Und ich bin schon mit der Einstellung reingegangen, ich habe keinen Bock, das zu machen, weil ich schon weiß, dass ich das nicht kann. Und dann kamen so Sprüche wie, ey, ich habe das auch noch nie gemacht. Ey, das ist doch lustig, wenn wir das alle nicht können. Das ist doch witzig. Das kann doch keiner von uns. Ist doch nicht schlimm. Ich kann das auch nicht. Noch nie gemacht. Ach so, ja, okay. Ich sag mal so, Alle waren besser als ich. Jeder. Manche, ich weiß, unser Kollege Johann, der hat teilweise nicht mal hingeguckt, was er da gemacht hat. Der hat nebenbei erzählt und hat da alles eingelocht. Und ich war verbissen und habe mich konzentriert. Und der Ball ist nicht angekommen, sag ich mal so. Es war völlig, ich wollte aufgeben. Ich wollte sagen, und hier ist jetzt Schluss für mich, ich gehe. Bei sowas, weil ich auch schon weiß, dass ich so schnell aufgebe und dass ich aber mit dem Aufgeben dann auch nicht glücklich bin, bin ich ja nicht. Ich sag ja dann nicht, ich gebe auf, ahaha, sondern ja, fickt euch, so bin ich, ist mir scheißegal, ja, ist mir egal, ja, kann ich nicht, ja, ich bin Verlierer und jetzt, haha, ja, will ich nicht spielen, ja, ist mir doch egal, mach doch alleine, so bin ich dann. Und
also richtig angenehm in der
angenehm,
Gruppe.
Angenehm, so ja. Wie als ich mit meinem Freund das letzte Mal das verrückte Labyrinth gespielt habe, ich sag mal so, die Stimmung war auf jeden Fall relativ weit im Keller angelangt. Also ich habe dem halt vorgeworfen, dass er beschissen hat, das stimmt überhaupt nicht, aber ich habe verloren und da habe ich gesagt, und hier, das Spiel werden wir wohl nicht weiterspielen, da gebe ich jetzt auf. Aber bin halt sauer mit mir und ich finde es irgendwie eklig von mir, ein ekliger Zug.
Dass du aufgibst, aber dann nicht mal
aber
damit
bockig
so.
Aber bockig bin damit so. Aber ich bin ja nur bockig auf mich, aber versaust dann anderen irgendwie ganz doll, indem ich halt sage, ja, ist ja klar, dass du das jetzt wieder kannst. Warum kannst du das und ich nicht? Erklär mir das mal bitte. Nee, erklär mir das mal bitte. Du machst das zum ersten Mal, ich auch. Warum bist du besser? Verstehe ich nicht. Und werde dann halt eine eklige Olle so ein bisschen. Ja, ich bin ein schlechter Mensch.
Ich habe neulich auch was aufgegeben und zwar...
Ist es so?
Ja, ich wollte im Internet... Mich hat es überkommen. Ich dachte, ich bestelle mal ein paar schöne Sachen, so Kleidungsstücke.
Aha.
Und war im Internet unterwegs auf einer Seite, wo ich kein Konto habe, mich auch nicht angemeldet habe. Hab da Sachen in den virtuellen Warenkorb reingezogen, fand es schön, fand die toll, fand es gut.
Hast du dir schon vorgestellt, wie das wäre, wenn die ankommen, wie du es auspacken würdest, wie es alles passen würde, gut aussehen würde?
Genau.
Was waren das so für Kleidungsstücke?
Es waren Kleidungsstücke mittlerer Art und Güte.
Für
jede Körperregion.
Ach,
für jede Wabe,
von Kopf bis Fuß
war was dabei.
Okay.
Genau.
From head to toe.
Genau. Ja. So, shoulders auch und knees.
Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes.
Genau, für überall was dabei. Und ganz am Ende habe ich gesehen, man kann da nicht auf Rechnung bezahlen, sodass man es erst im Nachhinein bezahlt, sondern muss in Vorkasse gehen.
Ja.
Und ich bestelle immer sehr, sehr viel, weil das meiste davon passt ja nicht oder sieht ganz schlecht aus.
Oh.
Und dann kann man es einfach zurückschicken und zahlt nur die Differenz. Ich hatte aber keine Lust, 800 Euro zu zahlen und dann alles wieder zurückerstattet bekommen. Ist ein Prozess, das dauert mir zu lange.
Ja, kann ich verstehen.
Und dann habe ich am Ende gesehen, okay, ich müsste das jetzt alles bezahlen, möchte ich nicht, schade, habe mir viele Sachen rausgesucht, stundenlang ist Zeit draufgegangen, ich gebe auf. Und dann habe ich einfach den Computer-Tab, den kleinen Browser, hier einfach zugemacht.
Einfach zu.
Aufs Kreuz gedrückt und dann war es
ohne Rücksicht auf Verluste. Einfach zugemacht.
Ich habe aufgegeben.
Ja.
Ich habe aufgegeben. Kurz danach bekomme ich eine E-Mail von diesem Versandhandel mit dem Titel, mit dem Betreff, haben Sie nicht etwas vergessen?
Nein.
Und dann haben die mir eine E-Mail geschickt.
Jetzt gerade Schokolade übrigens.
Ja. Darf ich noch hier eine kleine Kokszigarette von
Ihnen? Ja, na gerne.
Und dann habe ich eine E-Mail bekommen, in der alle Teile, die ich in den virtuellen Warenkorb reingezogen hatte, aufgeführt waren. Und darüber stand, haben Sie nicht was vergessen? Diese Artikel haben Sie sich angeguckt, aber am Ende nicht bestellt.
Sie warten
haben
noch
Sie
auf Sie.
Aus Versehen das Fenster geschlossen. Und ich bin bei dieser Seite nicht angemeldet. Ich habe da kein Konto, ich habe mich nicht eingeloggt.
Und die haben dir eine E-Mail-Adresse geschickt?
Und das fand ich richtig,
eine E-Mail geschickt?
Ja, und das fand ich richtig unheimlich.
Aber hast du eine E-Mail-Adresse schon eingegeben?
Es kann sein, dass ich sie schon eingegeben hatte.
Aber du hast sie nicht gespeichert.
Nee.
Aktiv.
Nein, und vor allem habe ich dieses Fenster, dieses Computerfenster, ich habe es ja einfach geschlossen. Ich habe mich da nicht abgemeldet. Übrigens, ich habe einfach nur die Seite zugemacht.
Und trotzdem haben sie die in den Cookies gespeichert.
So.
Ein Cookie.
Die haben die großen Keks genommen, da haben die Klamotten reingesteckt und den haben sie zu mir per E-Mail geschickt.
Ja.
Fand ich unheimlich. Was ist denn da los?
Arena, du bist ein gläserner Mensch.
Tatsächlich, oder?
Der gläserne Mensch.
Ja, wobei ich bei nicht alles, was die gläserne Menschheit angeht, schwierig finde. Zum Beispiel sträuben sich ja auch ganz viele Menschen und sind gegen diese totale Überwachung, dass draußen auf den Straßen zum Beispiel gefilmt wird, dass man so videoüberwacht wird, wo wirklich, also ich habe zu vielen Dingen eine sehr gespaltene Meinung. Da sage ich immer, ich kann die Seite verstehen, die andere Seite auch. Leider komme ich nicht zu einem Fazit. Es gibt aber Dinge, da habe ich eine ganz klare Meinung.
Okay.
Und bei der Videoüberwachung ist es, wenn man nichts zu verbergen hat.
Das
und sorry,
denke ich auch.
Wenn ich auf der Straße lang gehe, dann habe ich nichts zu verbergen. Wenn ich von mir zu Hause zur U-Bahn gehe, was soll ich denn da verstecken? Da habe ich kein Problem damit. Im Gegenteil, wenn es vielleicht unsere Sicherheit, die Sicherheit von uns allen, wir leben in einer gleichförmigen Gesellschaft, weißt du, jeder ist, ne?
Mhm.
Genau. Dann habe ich da nichts dagegen, wenn da vielleicht Verbrechen mit bekämpft werden so. Oder wenn prophylaktisch man dagegen vorgeht.
Wie bei einer Prophylaxe.
Wie bei einer Zahnprophylaxe, genau. Ja. Und viele Leute sagen, ja, nee, das geht mir gar nicht darum, ob ich was zu verbergen habe. Ich möchte nur nicht 24/7 auf der Straße von allen Winkeln, ne? Geht es ums Prinzip, genau, Prinzip. Gefilmt werden. Und ich denke mir so, sag mal, wenn ich auf der Straße lang gehe, ja, dann pubbel ich mir in der Nase, das ist auf Video oder was, ja gut. Ich weiß, da gibt es auch Grenzen, man kann das nicht so schwarz-weiß sehen, weil wenn die das machen, dann machen die auch andere Dinge. Aber solange die auf der Straße da eine kleine süße Kamera aufbauen, wie beim Big Brother Haus, die nach links und rechts guckt.
Das ist irgendwie fun, ne? So. Also ich meine, das ist doch fun. Mhm. Ist doch, oh, Ariana, hast du gerade ein bisschen mit einem Schnaps gekleckert, oder?
Ich habe mir tatsächlich gerade eine alkoholische Flüssigkeit ins Dekolleté. Da sind wir wieder, Schaudert und Fest und Flauschig nochmal. Ich habe mir gerade, während wir den Podcast aufzeichnen, oh, wie dumm von mir, eine Flüssigkeit hier über die Brüste gekippt.
Hoppala, zufälligerweise habe ich ein weißes T-Shirt an.
Oh Mann, oh. Da bin ich ja jetzt total nass. Laura, wollen wir davon ein Foto machen oder das bei Facebook reinstellen? Oh, wow. Man sieht meine Nippel.
Das würde Klicks geben. Mhm. Vielleicht sollten wir das mal versuchen. Mhm. Einfach mal die Probe aufs Exempel.
Wir machen auch nicht Clickbaiting, wir machen Clitbaiting.
So, ganz genau. Ja. Naja, aber ich würde mir manchmal halt wünschen, dass ich nicht so schnell aufgebe. Das kann ich dir zu dem Thema abschließend auf jeden Fall sagen. Und ich weiß nicht wie. Weil zum Beispiel bei dir, du bist ja für mich ein Vorbild, ein Role Model.
Oh Gott.
Ein Idol.
Wow, ja.
Ein Idol, mhm. Ne? American Idol mhm. bist du für mich. Ich bin die Jury und du bist das American Idol.
Oh, das war schon wieder britisch.
Ja.
Yeah, I'm an American Idol, you know. Okay, wow. Start.
Und ich weiß noch, als du ein Jahr jeden Tag ein Foto von dir gemacht hast.
Oh Gott, ja.
Ariana. Erstmal meine Frage, was ist mit diesen Fotos passiert? Was ist, sag mir bitte ganz...
Gut, dass du das ansprichst. Ich habe bei ganz vielen Leuten, also was mich richtig beeindruckt hat, war immer, dass die so vorgespult haben, da haben die Eltern dann ein Foto gemacht, von wo die Baby genau. waren, bis sie 16 waren.
Genau.
Da habe ich gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Das will ich auch mal machen. Und mich hat es aber nie gepackt, weil ich immer dachte, ich denke immer im März dran, im Frühling, im Herbst. Und dann habe ich durch Zufall im Dezember 2016 dran gedacht und dachte, super, am Neujahr 2017, am 1. Januar 2017, fängst du an, mal ein Jahr lang ein Foto von dir zu machen.
Hast du gemacht, ne?
Es war hart, aber ich habe es durchgezogen.
So, das meine ich.
Und neulich ist mir aufgefallen, du dumme, dumme Nuss. Jetzt hast du ein Jahr lang ein Foto von dir gemacht und es ist schon viel Zeit ins Land gezogen. Wir sind im März 2018 und diese Fotos sind irgendwo auf irgendeiner Festplatte. Du hast nie daraus so ein Daumenkino gebastelt. Gemacht,
ja.
Ja, muss ich noch machen.
Ach so, das steht noch aus.
Das steht noch aus. Steht noch auf meiner langen To-Do-Liste.
Da können wir uns also noch auf was freuen.
Da könnt ihr euch
wird noch das veröffentlicht? Wird das vervielfältigt?
Kann ich gerne machen.
Ja?
Ja.
Ach toll,
das
Ariana.
Ding ist, mir hat dann irgendwann jemand gesagt, Ariana, das Ding ist halt, du, in diesem Jahr, in dem du es gemacht hast, bist du 29 gewesen. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn du ein Baby im Alter von 1 bist.
Absolut.
Weil mit 29 veränderst du dich nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Ich habe auch in dem Jahr meine Haarfarbe nicht verändert, die Haarlänge nicht, meine Augenfarbe nicht.
Das Make-up
nicht. Ich habe weder zu noch abgenommen. Manchmal nehme ich ja für Film Rollen 20 Kilo zu.
Klar.
In diesem Jahr war es aber nicht so. Mm. Und deswegen,
was sind das so für Filmrollen?
Für große Filme.
Ja, Blockbuster oder?
Blockbuster, ja. Meistens amerikanische. Mhm. Ich werde dann zu Castings eingeladen.
Und dann?
Man muss sich halt eine Rolle vorspielen, auf die bereite ich mich dann vorher vor.
Ja.
Da frage ich dann, was gibt es da so für Eckpunkte? Dann sagen die, ja, bereite dich bitte vor auf Jessica. Sie ist Mitte 30, alleinerziehende Mutter in den Slums von Bombay, von Kalkutta.
Ja.
Und dann
also in darin spielst du viel?
Nee, mein Mann arbeitet beim Auswärtigen Amt.
Du, ach so.
Ja.
Und deswegen lebst du da.
Genau. Mhm. Und habe auch ein amerikanisches Kind und dann muss ich mich da halt
Warum
reinversetzen.
Warum ist das ein amerikanisches Kind?
Weil ich bin ja Amerikanerin.
Ah ja,
genau,
Jessica, na klar.
Genau. Und dann spreche ich sehr viel amerikanisch und Jessica ist halt ein bisschen beleibter, einfach nur ein bisschen fülliger. Mhm. Aber es,
curvy.
Genau, der Film heißt aber Empower Your Body und deswegen hat sie damit überhaupt gar kein Problem. Und für diese Rolle muss ich dann zum Beispiel 20 Kilo zunehmen.
Ja.
Und mein Problem ist halt, das ist ziemlich dumm. Die meisten... Diese gehen halt zum Casting, dann kriegen sie eine Filmrolle, werden ewig drauf vorbereitet, dann nehmen sie zu.
Ich, du machst das schon im Vorfeld.
Ja, ich nehme das vorher zu, gehe dann erst zum Casting, krieg es nie, habe aber dann 20 Kilo für eine Rolle zugenommen.
Okay.
Ziemlich doof.
Mhm. Und deswegen, aber nicht in dem Jahr.
Nicht in dem Jahr.
In dem Jahr hast du dich auf was anderes konzentriert, da hast du gesagt mit der Schauspielerei, kurzzeitig gebe ich das auf,
genau.
Aber nur kurzzeitig.
So. Und deswegen habe ich mich 2017 nicht großartig verändert und es war ziemlich kurzsichtig, nur in dem Jahr ein Foto-pro-Tag-Projekt zu machen, weil ich mich wahrscheinlich nicht großartig verändert
habe. Und so eine Sache zum Beispiel, die würde ich ja niemals durchziehen. Das finde ich
aber so. Aber ich habe auch krass. Nicht von alleine dran gedacht. Ich musste mir jeden Tag für
ach Gott, Uhrzeit der Wecker stellen. Ja, mein Gott, dann macht man den auf aus. Wenn der klingelt, weißt du, wie oft ich den morgens auf aus mache, weil ich mir den um 6.30 Uhr stelle, weil ich denke, ich mache morgens auch eine Sporteinheit. Ich denke eher nicht.
Aber du stehst ja trotzdem jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit auf,
wenn erscheint zur Arbeit. Ja, aber nicht um 6.30 Uhr, um Sport zu machen.
Aber du erscheinst zur Arbeit.
Ja, frag mal nicht wie.
Aber das ist ja das Ergebnis. Hm. Du hast eine Challenge, die lautet zur Arbeit erscheinen und jeden
Glaubst Tag du, da bin ich auf dem richtigen Weg, dass ich jeden Tag bei der Arbeit bin und dass ich morgen zumindest meine Zähne putze, wenn auch abends oft
nicht? Ja. Es gibt Leute, die schaffen nicht mal das, dann werden die gekündigt, weil die erscheinen nicht oder zu spät.
Also sagst du, es ist noch nicht ganz schlimm, was mein Aufgeben angeht.
Nee, das müsstest du übertragen, dass diese Regelmäßigkeit, die du hast, dass du zur Arbeit erscheinst, zum Beispiel auf das Fotoprojekt. Muss man natürlich jetzt nicht ein Fotoprojekt
machen. Aber das muss ich nicht machen, das Fotoprojekt.
Nee, es kann auch was anderes sein.
Ich habe auch gesagt, dass ich Spagat lernen möchte.
So.
Ist ja noch nicht eingetreten.
Aber das Jahr hat ja auch noch
so, das denke ich auch. Ich denke, wenn ich im November anfange, dann reicht das doch, oder?
Das stimmt.
Guck mal, ich muss ja mit am 31. Dezember fertig sein und fange am 1. November an. Das ist okay.
Das hast du 2 Monate Zeit für Spagat.
Vielleicht habe ich danach
Kreuzbandriss.
Ja, irgendwie ein Bänderriss.
Und Bandscheibenprobleme.
So. Egal.
Ja.
Aber ich habe es durchgezogen im November und Dezember. So, reicht.
Du solltest es nur nicht dann auf 2 Monate legen, in denen du für eine Filmrolle gerade 20 Kilo zunehmen musst.
Ja, aber ich bin ja keine Schauspielerin.
Ja. Stimmt. Es gibt manchmal
Sachen, da denkst die man einfach du, bedenken Laura, muss. Die sieht ja so aus, als wäre sie eine Schauspielerin aus Kalifornien, aber ist sie ja gar nicht. Nee, ist sie nicht.
Ich finde, ihr könntet auch mal wieder ein bisschen aktiver werden, ein bisschen aktiver zu euch nehmen. Mm. Und zwar, indem ihr werdet ein bisschen nachlässig. Wir haben eine sehr lange Zeit sehr viele
Das sagst du in einem strengen Unterton. Du lachst dabei,
wenn es streng gemeint. Weil mittlerweile haben sich unsere lieben Hörer nämlich auf was anderes fokussiert, und zwar auf die Kurzen. Ihr schickt uns mit Vorliebe Kurzen aus eurer Region zu. Ich glaube, vorletztes Mal haben wir Lütche Lage aus Hannover von Niklas, der uns ja geantwortet hat. Niklas.
Der hat uns ja geantwortet.
Niklas heißt er. Und Jesse heißt Jesse.
Ja.
So.
Und aber genau. Er heißt auch nur Niklas, weil seine Eltern gedacht haben im Vorfeld, ob sie ihn vielleicht Janek nennen.
So.
Also, und es gibt, und er hat auch erzählt, dass sich Freunde von ihm schon doll gestritten haben, ob wie es Niklas oder Niklas heißt. Das heißt, ich bin jetzt nicht alleine mit dem Gedanken, dass er Niklas heißen könnte.
Du bist eine von vielen.
So.
Genau. Und er heißt aber auf jeden Fall Niklas und hat uns
du hattest recht. Und jetzt?
Hat uns die Lütche Lage aus Hannover zugeschickt. Und jetzt, ganz viele von euch, das ist so ihr rennt dem Schwarm nach quasi. Da sind ganz viele Leute, da bildet sich eine Menschentraube und ihr stellt euch einfach wie damals in der DDR hinten an, weil ihr denkt, da gibt's was zu holen. Und jetzt schickt ihr uns ganz viele Kurze zu und keiner konzentriert sich mehr auf die Random Facts.
Ja, ist fies. Ihr lasst sie allein.
Deswegen.
Wir müssen allein danach gucken.
Kümmert euch bitte mal bitte wieder um die Random Facts. Schickt uns welche zu. In dieser Woche kommt er noch von uns.
Ich denke, das ist eine wichtige Sache, ne?
Es ist ziemlich unterhaltsam. Also, es ist unterhaltsam, aber es ist natürlich auch politisch. Aber wenn man selber jetzt nicht irgendwie beteiligt ist, ist es eigentlich vor allem unterhaltsam, ja.
Der Random Fact.
Die meisten bleiben dann aus Höflichkeit sitzen und hören halbherzig zu und so weiter. Aber das, was darüber kommt, dieses ich will hier einfach nur weg, ich will mich dieser ekelhaften Situation entziehen, das ist der Vibe.
Machst du jetzt auch Arbeitsverweigerung und drückst nicht mal auf den Buzzer
drauf?
Wieso?
Oder? Weil ich aufgegeben habe?
Das wäre deine.
Ich mach das, ich mach das
gern.
Okay.
Der Random Fact in dieser Woche lautet, Mohnkuchen und Mohngebäck können einen beim Drogentest durchfallen lassen. Der Mohn erhöht nämlich die Opiatwerte im Körper und danach kann nicht mehr unterschieden werden, ob es sich um Mohn oder zum Beispiel Heroin handelt. Und ich habe mal im Internet nachgeguckt und es ist erstaunlich, wie viele Zeitungsartikel oder Internetartikel es tatsächlich gibt von Leuten, die bei einem Drogentest durchgefallen oder negativ aufgefallen sind, weil das Ergebnis gesagt hat, Person X hat Drogen zu sich genommen und man danach aber zugeben musste, okay, man weiß nicht, ob die Menge im Blut wirklich von Drogen kommt oder die Menge im Urin oder von Mohn.
Aber wenn man es in den Haaren testet, dann ist es darauf nicht...
In den Haaren.
Aus den Haaren.
Ja, also heraus. Im Haar nicht, aber in den Haaren.
Da ist es nicht nachweisbar, nur im Blut oder im Urin. Und ich hab auch einen Artikel darüber gelesen und das Fazit war von irgendeinem Wissenschaftler, Doktor, also, liebe Leser, wenn Sie eine Fahrprüfung antreten, dann rate ich Ihnen vorher, keine Mohnbrötchen zu essen. Ich denke, wie absurd ist das?
Das ist ja ein sehr bekanntes Phänomen, dass Menschen vor der Fahrprüfung vor lauter Aufregung
Mohn essen, Mohnbrötchen.
Ja. Das habe ich damals auch gemacht. Gut, dass ich nicht einen Drogentest unterzogen wurde. Ich war so nervös bei meiner Fahrprüfung, dass ich vorher noch 1-2 Mohnbrötchen mir reingepfiffen habe. Zur Beruhigung
einfach. Zur Beruhigung, ja, genau. Klar.
Aber ich erinnere mich noch daran, früher, als, ich glaube, da bin ich noch zur Schule gegangen, also war ich wahrscheinlich so 25. Nee, aber ich glaube so 18, 19 und mir hatte eine Freundin erzählt, dass eine frühere Mitschülerin von uns, die Schule gewechselt hatte, mittlerweile wohl sehr viele Drogen nimmt. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich damals völlig geschockt war, nicht nur, weil sie Drogen genommen hat, sondern auch, weil für mich Drogen etwas waren, wenn man es einmal nimmt, also es war wirklich in meiner Vorstellung so, du ziehst einmal an einem Joint, dann bist du sofort ein Junkie, du landest mit einer Spritze in deiner Armbeuge.
In der Gosse, am Bahnhof Zoo. Und liegst du heißt da, auch direkt Christiane F., einfach so, so.
Genau, und schlägst deinen Hund und liegst da neben der Bahnhofsmission und bist irgendwie so, liegst mit dem Kopf in so einer Pfütze auf dem Bordstein und bist sofort drogenabhängig. Ja. Das war mein einer Gedanke. Und der zweite war, dass Drogen unfassbar teuer sind. Ich habe die Freundin nämlich gefragt, was die so nimmt. Ja, die kifft.
Aber ist das nicht so?
Naja, oh, okay. In meiner Vorstellung war es so, dass wenn du einmal koksen willst, wenn du sie so eine Line Koks ziehen willst,
dann musst du danach direkt anschaffen
kostet
gehen.
Kostet es 1000 Euro. Mhm. Das habe ich gedacht. Das war in meiner Wahrnehmung so. Eine Line Koks kostet 1000 Euro. Mhm. Und das können sich eigentlich nur so reiche so Rapper leisten oder so Manager.
Business-Leute,
genau, so Geschäftsleute. Ja. Die haben einen Anzug und dann haben die ein Meeting und dann gehen die an die Börse und dann kaufen die einen DAX zum Beispiel. Also einen Börsendachs.
Also ein Tier.
Ein Tier, genau. Die kaufen sich einen DAX. Dann nehmen sie den DAX unter den Arm, gehen auf der Straße entlang, gehen zu so einem Dealer, geben dem 1000 Euro
und kriegen eine Line Koks.
Eine Line Koks und dann gehen sie wieder in die Bank fürs nächste Meeting.
Und geben den DAX ab.
So.
Ja.
So war meine Vorstellung damals von Drogen.
Echt,
das war
ja?
für mich so eine ganz ferne Welt und auch so eine Welt voller Mythen und die hat mir unglaublich dolle Angst gemacht, weil ich wirklich dachte, wenn man einmal mit einer Droge in Berührung kommt, egal welche es ist und wenn es nur ein Mohnbrötchen ist, ist man sofort süchtig und man hat eine Spritze im Arm und bald ist man auch tot, weil dann bald setzt man tot, sich eine Überdosis.
Ich kann das total verstehen, ich hatte auch immer, also auch nach wie vor große Angst, das ist mir was Fremdes, ist mir auch das, die Einnahme zum Beispiel beim Koks durch die Nase, die ist mir sehr... Fast ein bisschen eklig, muss ich
aber
sagen.
Aber langsam hast du dich dran gewöhnt, oder?
Also ich möchte es auch gar nicht sehen.
Ja.
Es ist, wenn ich mir so vorstelle, dass eine mir nahestehende Person vor mir steht und allein guckt, das ist finde ich gruselig, finde ich nicht schön. Also jetzt ist es immer noch für mich ein bisschen gruselig und eklig und ich werde es absolut nicht tun. Aber als Jugendliche fand ich es auch ganz, ganz schlimm. Aber trotzdem fand ich es ganz doll interessant. Und ich habe sehr, sehr viele Bücher darüber gelesen. So von Brigitte Blobel. Kennst du Brigitte Blobel?
Die hat das hört sich an, als wäre die Freundin von Benjamin Blümchen.
Nee, das war eine Autorin, die hat so Jugendbücher geschrieben.
Jubus.
Und da ging es immer so um... ein Mädchen, da haben sich die Eltern getrennt. Ein Mädchen, das hatte Magersucht. Ein Mädchen, das hat Drogen genommen.
Ach so, alltägliche Probleme
so, genau,
einfach.
Es war so auf eine Romanart aufbereitet, aber es ging immer um sehr tiefe Probleme, um schlimme Sachen. Nein, alert, so war das. Ne? Und ich habe mir ganz viele so von solchen Drogenbüchern, Jenny auf E oder sowas durchgelesen. Jenny 16 auf
Steht
E.
Steht E für Ecstasy? Mhm. Ja, okay,
ja,
alles
irgendwie
klar.
So. Und ich habe da ein großes Interesse dran gehabt. Es fing natürlich alles an mit Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das habe ich sofort durchgelesen. Schlecht geträumt davon. Da waren ja in der Mitte waren ja Bilder drin, Originalaufnahmen aus dieser Zeit. Das ist ja unfassbar gruselig, wie die aussahen. Wie Horrorfiguren, ganz schlimm. Und irgendwie hatte ich Angst und wollte, es war wie bei einem Horrorfilm. Ich wollte irgendwie das nicht sehen und wusste, ich schlafe danach nicht gut, aber ich will irgendwie es doch sehen. Ich will was wissen drüber. Und dann habe ich eine Fahrt gemacht. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt. Ich war im Sparkassenclub früher, im Knacksclub.
Ja.
Kennst du? Und manchmal haben die so Fahrten angeboten. Unter anderem gab es eine Fahrt mit einem Reisebus in Heidepark oder Hansapark, ich weiß nicht, es war irgendwie so ein Freizeitpark. Und da bin ich mitgefahren mit einer großen Gruppe von jugendlichen Menschen. Und ich war, glaube ich, so mit die Jüngste. Die anderen waren alle schon so 1-2 Jahre älter als ich. Und die haben im Bus was genommen.
Und was?
Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass es was Tablettenförmiges war und dass sie das in...
Tic-Tac.
Und dass sie das in Zellstoff reingemacht haben, in so kleine Taschentücher eingewickelt haben, so ganz klein und geschluckt haben. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, bis heute nicht. Ob man das noch macht, was das für eine Art von Drogen waren, aber es waren irgendwie Drogen. Aber ich weiß
nicht. Es waren nicht Hustentabletten oder sowas?
Auf gar keinen Fall.
Sie haben es in Zellstoff eingewickelt? Das habe ich noch nie gehört.
So ganz kleine Kügelchen. Ich weiß
aber nicht. Haben sie sich vielleicht so unter die Unterlippe geschoben? So kleine, das, ich weiß nicht, von wer, sind das Kokspäckchen oder so? Irgendwas, was man sich so in kleinen Kissen unter das Zahnfleisch schiebt?
Ich glaube nicht.
Weil dann die Wirkung über das Zahn, der Wirkstoff wird über das Zahnfleisch aufgenommen.
Mhm. Kann sein. Also warum sie das
hast gemacht hat. Hast du keine gesicherten Informationen?
Ich hab so rüber geschmult, ja. Weißt du? Ich habe es ganz doll beobachtet, aber ich habe jetzt auch nicht, fand es super interessant, schlimm. Ich hatte Angst, fand es aber ganz aufregend gleichzeitig. Das hatte ich nie vergessen.
Ja.
Und dann habe ich, hab ich das gesehen und dachte, ich weiß Bescheid von also über die Welt.
Ja.
Ich weiß, wie es geht. Ja. Das Drogenbiss ist mir jetzt bekannt. Mhm. Irgendwie, ich habe es jetzt gesehen von Dichtung.
Du bist a part of it.
Ich bin irgendwie, gehöre ich dazu, ja. Auf eine Weise. Aber ich wollte das ja gar nicht nehmen, überhaupt nicht. Hätte ich mich niemals getraut. Und dann wollte ich irgendwie ein bisschen, wollte ich cool sein, ein paar Tage später, war mit Freunden unterwegs, mit zarten 14 Jahren, die ich damals war. Und dann habe ich eine Vitamintablette genommen. Die in Zeltstoff eingewickelt.
Ja. Zeltstoff heißt immer noch Papiertaschentuch?
Ja. Ja. Das ist ein Ostbegriff, Zeltstoff?
Ja, ich
okay.
Kenne es nicht.
Okay, cool.
Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, du sagst so, und dann habe ich in Polyester genommen und dachte mir so, aber in welcher Art und Weise denn? Also,
okay, ich habe ein kleines Stück, ein ganz kleines Stück Papiertaschentuch abgerissen, ja, von einem großen, okay. Ganzen Papiertaschentuch so. Und habe da eine Vitamintablette, Vitamin C oder so, reingemacht und dann habe ich gesagt, ich nehme jetzt Drogen. Habe das erzählt und habe das, dann runtergeschluckt mit diesem Papiertaschentuch und habe so getan, als wäre ich auf Drogen.
Okay, kurze Frage. Hast du je wenigstens so ganz, also ganz kurz hinterfragt, warum wickeln die das in ein Taschentuch?
Überhaupt nicht.
Ja.
Ich dachte, das ist ein Prozess, das gehört dazu. Es ist wie der Gürtel am Arm, wenn ich mir Heroin spritze.
Aber der hat ja eine
der
Funktion.
Der hat eine Funktion, ja. Aber das ist, für mich war es ein Accessoire. Es war ein Drogenaccessoire, was ja. Dazugehört. Deshalb bin ich hinterfragt. Das habe ich
fasziniert. Vielleicht hilft ja der Bleichstoff da drin, ja. Dass die Wirkstoffe vom Körper innen aufgenommen werden.
Garantiert, zu 100%. Oder so. Genau. Das ist es. Vielleicht kriegen wir Nachrichten dazu, kann ja sein, von ehemaligen Drogenjunkies. Oder
die
noch immer.
Podcast,
oder noch aktiven
hören.
Drogenjunkies, ja. Genau. Die uns sagen, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Aber es ist mir im Nachhinein sehr peinlich, dass ich sowas Beklopptes gemacht habe. Und dann habe ich das nie wieder gemacht und ich habe mich aber trotzdem gefühlt, als hätte ich Drogen genommen, als hätte ich was total Verbotenes gemacht und habe ich Abstand genommen davon. Komplett.
Von den Vitamin
C-Tabletten. Ja, auch was das Interesse dafür anging. Ich habe gesagt nein und war auch so ein bisschen militant. Was war schlecht? Nein, so sag nein zu Drogen.
Ja,
so war ich.
Ja,
war
keine Macht den Drogen.
So ganz böse. Das war das Schlimmste der ganzen Welt. Und dann war ich so echauffiert und ich, tut mir leid, wenn ich das jetzt mich wiederhole und schon mal erzählt habe, weil ich diese Geschichte, glaube ich, schon öfter erzähle. Aber meine Mutter hat eine Zeit lang, da war ich so 16, hat sich so Sorgen gemacht, da war ich viel unterwegs, hat mich mal beim Rauchen erwischt aus Versehen. Und da hat sie vielleicht gedacht, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann könnte das Ganze vielleicht in eine falsche Richtung gehen mit meiner Tochter. Da muss ich jetzt muss ich da irgendwie
Riegel
vorschieben und gucken, dass da nichts schief geht. Und jetzt erzähle ich dir was. Ich hatte zu der Zeit, aufgepasst, meinen ersten Kuss geplant.
Geplant.
Und ich hatte ganz...
Mit ihr.
Nicht nee. Mit ihr, mit einem jungen Mann, der übrigens an Drogen gestorben ist. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ja. Ich wiederhole mich heute, das ist der Wiederholungspodcast. Aber das hat damals noch, das tut jetzt nicht zur Sache, das ist nur ein kleiner Zufall einfach. Ein Zufall, dass wir über Drogen reden und ich meinen ersten Kuss hatte mit einem Jungen, der später an Drogen gestorben ist. Und wir haben was geplant und ich war sehr aufgeregt. Und dann habe ich zu dieser Zeit mir überlegt, was kann ich machen, damit ich möglichst gut aus dem Mund rieche. Ja. Überlegt, was kann ich tun? Ich habe ganz viele Sachen gekauft im Drogeriemarkt, sehr viele Tic-Tacs,
ja.
Kaugummis. Unter anderem habe ich gekauft Pfefferminzbonbons von No Smint, No Kiss. Weiß nicht, ob du die noch kennst.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber das waren so ganz kleine weiße
Dreiecke
und da war ein S reingeritzt,
ja.
Reingestanzt.
Ja.
Und irgendwo muss ich so einen kleinen Drops in meinem Zuhause verloren haben. Und meine Mutter kommt zu mir, ich weiß nicht, ob sie es noch weiß, sie hört ja auch diesen Podcast, ich weiß nicht, ob sie daran erinnert, aber es ist so passiert, dass sie kam und gesagt hat, ich muss mit dir reden. Laura, nimmst du Drogen? Nein. Und ich war ja militant, ich war ja Anti-Drogen. Ich habe ja gesagt, nein, sag nein zu Drogen. Und dann hat sie dieses No Smint, No Kiss, diesen No Smint, No Kiss Drops gefunden mit einem S drin und hat den in Alufolie eingewickelt. Also wie ich damals meine Vitamintablette in Zellstoff eingewickelt habe, hat sie No Smint, No Kiss in Alufolie eingewickelt und hat mir das gezeigt. Was ist das? Ist das Speed? Da steht ein S drauf.
Klug kombiniert.
Ich sag mal, das ist ein Pfeffi. Hier, guck. Und hab das gegessen. Keine Ahnung, wo das schon war. Nein, das ist... Guck mal. Ich hauch dich an. Das sind Pfefferminzbonbons. Ja, da will ich dir auch raten, meine liebe Dame. Also mit hier Drogen will ich hier nichts im Haus zu tun haben, ne? Das sage ich dir. Und da habe ich mich so, also ich wusste, ich habe nach Luft geschnappt, weil ich dachte, wie kann sie mich verdächtigen, dass ich so etwas zu mir nehme?
Hast du vor ihr auch immer diese Meinung vertreten, so weg Drogen, adieu, tschüss, weg von
Na,
mir?
Na klar. Oh Gott, wie sie mich auch erwischt hat beim Rauchen, das war auch so schlimm. Da habe ich mit einer Freundin nämlich geraucht und dann haben wir uns draußen versteckt und heimlich geraucht. Ich fand es ganz eklig, wirklich, ich das damals auch fand. Und dann habe ich so mir die Hände eingecremt und so mit, ich habe so Rasen genommen und habe den Rasen so zwischen meinen Fingern zerkleinert und verrieben, damit das überhaupt nicht nach Nikotin riecht. Oder habe eine Zeit lang auch mit Handschuhen dann geraucht, damit es, obwohl es Sommer war, bei 30 Grad im Schatten, damit es nicht riecht, ne? Und dann, weil ich musste immer meine Mutter anhauchen und ihm wollte man an den Fingern riechen, ob ich geraucht habe, weil das wäre schlimm gewesen für sie. Und dann ich habe das alles richtig gut präpariert, aber sage dann im Hausflur zu laut, du weißt, ich habe manchmal eine laute Stimme und kann manchmal nicht unter Kontrolle leise zu sprechen. Und dann sagst du mal, sag mal, Laura, merkst du nicht, warum du gerade redest? Hatte ich damals schon, habe gesagt zu meiner Freundin Anne damals, hast du die Kippen versteckt? Und meine Mutter stand neben dem Hausflur, hat das gehört und ist alles aufgeflogen.
Das ganze Bild, was du aufgebaut
hattest.
Oh
Mann, ja.
Aber ich hatte auch so lustige Übertünch-Gadgets. Ich habe immer mit einer Freundin geraucht, habe bei der übernachtet. Die hatte einen Hund, den konnten wir super als Alibi benutzen. Dann sind wir mit dem Hund Gassi gegangen geraucht. Ja. Mhm. Und dann haben wir uns die Hände mit Seife gewaschen.
Okay.
Danach die Hände mit Deo eingesprüht und immer ein Stück Gurke gegessen, weil sie gesagt hat, das neutralisiert.
Mhm.
Und dann sind wir nochmal mit dem Hund eine Runde gelaufen und haben damals, wir waren so verrückt, wir waren 16, wir haben bei den Autos Mercedes-Sterne abgebrochen.
Wow.
Wir waren sehr, sehr große Amerika-Fans, aus irgendeinem Grund USA-Fans, muss man sagen. Ich weiß nicht, warum. Wir hatten beide eine große USA-Flagge zu Hause. Das war cool für uns. Rapper,
und deswegen habt ihr auch geraucht, weil das ist ein Cowboy-Stil-Element.
Das war auch cool, genau.
Element,
und dann
oder?
Haben wir hatten auch so ein Buch, da haben wir Fakten über die USA reingeschrieben. Mhm. Wie die ganzen Präsidenten hießen, wie die Staaten heißen. Haben versucht, die auswendig zu lernen. Und dann hatten wir eine USA-Flagge, jeder zu Hause. Und unser Ziel war, dass wir auf jeden Stern dieser Flagge einen Mercedes-Stern legen konnten. Und
also habt ihr es geschafft?
Nein, ich glaube, nach...
Das ist höchst kriminell, das weißt du schon.
Ja,
ne? Okay.
Ich glaube, nach Stern Nummer 20 habe ich aufgegeben.
Boah, das ist aber, stell mal vor, ihr werdet dabei erwischt worden.
Wir hatten eine relativ gute Taktik, wie der Rapper irgendwann, wie wir im Vorbeigehen die Dinge eindrehen und brechen. Und waren sehr traurig, wenn wir an Mercedes-Autos vorbeigelaufen sind, wo diese in den Wagen
so
eingelassenen,
Ketten?
Na, so flache Embleme quasi.
Embleme nur.
So, genau. Und da konnten wir das nicht. Genau, und dann gab es welche, die waren gesichert, die Sterne. Die hast du abgebrochen und dann waren die mit irgendwie so einem Drahtseil oder einem
genau,
Kabel.
Genau, das kenne ich nämlich.
Und dann gab es auch welche, wo die Alarmanlage angegangen ist.
Scheiße.
Ja, das war meine Jugend.
Das ist ja der Horror. Mhm. Und da hast du geraucht und Gurke gegessen danach.
Da haben wir geraucht und Gurke gegessen. Aber weil du meintest, dass du dir mit Vitamin-C-Tabletten und Zellstoff Drogen nachgebaut hast.
Ja, keine Ahnung.
Wir haben damals mit Draht uns im Kunstunterricht Zahnspangen gebastelt.
Ja.
Weil ich das total cool fand und auch gerne eine gehabt hätte.
Zu 100%. Weiß ich ganz genau. Auch gerne mit Alufolie.
Ja, irgendwas, was knistert im Mund und womit man auf jeden Fall, wenn man spricht, richtig scheiße klingt.
Ja. Ich habe mich auch richtig gefreut, als ich damals eine Zahnspange bekommen habe, einen Tag lang.
Danach war scheiße, oder?
Danach war schlimm.
Hattest du so eine mit so einer Gerätschaft um den Kopf rum, mit so einem Gestell?
Nee, Gott sei Dank nicht.
Da stand ich nämlich kurz davor, die zu kriegen.
Wirklich?
Da dachte ich kurz, mein Leben ist vorbei.
Ich dachte, sowas gibt es nur in Amerika.
Ich dachte immer, sowas gibt es nur in Filmen.
Genau.
Du siehst damit aus wie so ein Cyborg, wenn du einmal so ein Gestell um den Kopf hast.
Nee, das habe ich zum Glück nicht gehabt. Nee. Mhm. Aber ich hatte eine lose Zahnspange nur. Die sind ja ekelhaft. Die sind ja eklig. Die stinken ja auch irgendwann, wenn man die lagert. Und dann hatte ich nur hinten an meinen hinteren Zähnen Brackets, also eine feste Zahnspange, und hatte oben am Gaumen an der Seite einen Haken. Und da musste ich die Brackets...
Da musstest du deine Jacke dran aufhängen.
Ich musste eine Jacke, wie meine Nase. Wie eine Nase, die ich im Mund hatte. Wie meine Nase, die ich im Mund hatte. Und da musste ich immer den Bracket mit diesem Haken verbinden mit einem kleinen Gummi.
Oh ja.
Das, weil ich irgendwie eine Kieferfehlstellung hatte. Und manchmal, wenn ich dieses Gummi schon einen Tag lang da drin hatte, dann wurde es porös und es gerissen und gegen mein Zahnfleisch gegengeditscht. Weißt du, wie das gezwiebelt hat?
Mm.
Das hat ja gezwiebelt einfach nur.
Mm-hmm.
Ja.
Hast du da heute noch Narben von, auch in der Seele?
Ja, das ist ja, tiefer
in der Seele. Ja. Ich bin neulich, da wollte ich nämlich noch eine Geschichte erzählen, ach, Laura, toll. Musste ich sehr an dich denken, musste ich in Köln mit dem Taxi fahren und es ist ja einfach so. Taxifahrer erzählen einfach die schönsten Geschichten. Mhm. Es war eine Taxifahrerin, es hat geregnet, die Straßen waren sehr, ich finde es manchmal wirklich erstaunlich, wenn es dunkel ist und dann hat es noch geregnet, dann weiß man zum Beispiel, man fährt mit dem Auto auf einer bestimmten Strecke und wenn man die Strecke gut kennt, weiß man, da verschieben sich jetzt die Spuren. Ich muss, wenn ich meiner Spur folgen will, jetzt eine leichte Kurve nach rechts machen. Leute, die aber diese Straße und diese Strecke nicht oft langfahren, die wissen das nicht und halten natürlich ihr Auto einfach gerade weiter. Mhm. Da wundere ich mich immer, dass da müssten doch die dollsten Unfälle passieren.
Ja.
An diesen Stellen, aber irgendwie passiert es nicht so. Bin aber mit dieser Fahrerin gefahren und die hatte halt große Probleme, die Spuren zu halten, weil es so doll geregnet hat und man sie nicht sehen konnte. Das habe ich auch daran erkannt, dass sie 2 rote Ampeln überfahren hat und nicht gesehen hat, dass da überhaupt eine Ampel war. Ja, ich hatte kurzzeitig Angst um mein Leben. Und dann hat sie gesagt, dass das dort in Köln aber auch einfach extrem schlecht gemacht ist und hat sich sehr doll aufgeregt und meinte, wieso die hier nicht die Fahrbahnmarkierung richtig anbringen, das ist ZK, und hat weitergeredet. Und irgendwann hat sie es nochmal,
ZK?
Ja, habe ich sie dann auch gefragt und dann meinte ich, das ist wirklich schlecht, was ist das? Und sie, na, das ist einfach ZK, wie die das hier machen. Ich dachte, vielleicht ist das so ein Begriff in Köln, den ich nicht kenne.
Ja.
Und dann habe ich sie einfach gedacht, ich frage jetzt einfach mal.
Du fragst gerade raus gefragt,
ja. Was ist das? Und dann hat sie gesagt, ZK. ZK, die Buchstaben. Ich so, ach so, ist das eine Abkürzung? Und dann hat sie gesagt, zum Kotzen ist es.
Nee.
Laura, das ist, die verkörpert das, was du mit PGH, Pech gehabt, ja, seit Jahren propagierst. Das ist ZK. Ich weiß nicht, ob sie sich nicht traut, es auszusprechen. Oder ob das so eine Geheimsprache ist, ein Slang, ein Code, ein militärischer Code vielleicht. Auf jeden Fall war es ZK.
Ich weiß, was ich dachte, was ZK ist. Mhm. Zentrum Köln.
Ja, vielleicht ist es ja beides. Vielleicht ist es ein Synonym für Zentrum Köln und zum Kotzen.
Ach, das ist ja toll.
Ist interessant, oder?
Das ist sehr interessant. Das würde ich gerne jetzt an dieser Stelle in meinem Sprachgebrauch irgendwie mit aufnehmen.
Nimm das mal auf. Sie hat mir noch 2 andere Sachen erzählt.
Auch Abkürzung?
Nee.
Weißt du, schade.
Aber das waren auch Sachen, wo ich dachte, also wenn, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erzählen darf, aber gute Frau, ich mach's einfach. Ich habe sie aber auch nicht gesagt, sie weiß es nicht. Und zwar waren wir auf dem Weg zum Flughafen und dann habe ich ihr von meiner leichten, dezenten Begeisterung für Polizisten erzählt, meinte aber, dass in meiner Liste Piloten gleich hinterher kommen. Die haben zwar nicht so was Bedrohliches, weil die nicht bewaffnet sind.
Aber trotzdem was Mächtiges.
Ja, was Mächtiges, was von Ansehen, was diese Uniform, die strahlt auch einfach was sehr Authentisches aus. Mhm. Authentisch ist auch so ein Wort, wo ich immer denke, jemand sagt, irgendwas ist authentisch, denke ich, aber was heißt das denn? Weil authentisch ist ja einfach nur echt, aber das ist ein Wein, der schmeckt sehr authentisch.
Authentisch.
Hä? Entweder schmeckt er gut oder schmeckt scheiße, aber kann nicht authentisch
schmecken. Ich glaube, das ist ein Füllwort.
So, Polizisten sind auf jeden
Fall
genau wie Piloten. Ich möchte auch mal von einem Piloten ausgefüllt werden, Laura.
Oh Gott, Mann, Ariana, bitte.
Schau doch dann fest und flauschig, wir sind ein Sex-Podcast. Auf jeden Fall haben wir über Piloten gesprochen und sie meinte, sie hat einen Piloten im Freundeskreis und hat mir 2 Fakten erzählt, die ich an dieser Stelle mit euch teilen möchte, die ich sehr interessant fand. Und zwar, der erste ist, dass wenn geflogen wird, da wird ja ein Dienstplan erstellt, wer fliegt mit wem. Und Piloten und Co-Piloten werden immer gemixt. Du hast nicht Teams, die dann zusammenfliegen, was für mich irgendwie total logisch und naheliegend wäre, dass man sagt, dann können die sich gut miteinander absprechen, dann wissen die schon, wenn der das sagt, dann macht der das und
ja.
Aber Piloten und Co-Piloten werden immer im Dienstplan miteinander gemixt, damit keine Freundschaften entstehen.
Nee.
Weil in dem Moment, wo Freundschaften entstehen, werden die Menschen nachlässig.
Ach,
und damit
was?
Die immer schön aufmerksam sind und nicht so, Manni, Svenny, ist ja schön, da wir das 2 wieder.
Manni und Svenny, die beiden Piloten.
Die beiden
ganz Piloten. Ehrlich, da würde ich eh nicht mitfliegen, wenn ich das wüsste.
Da ist noch ein Betonmischer hinten im Cockpit mit drin. Und dann sagt Manni, sag mal, hast du jetzt mal mit Sandy geredet, wegen eurem Streit da? Und dann sagt hier der
Svenny?
Andere, Svenny, sagt dann, ich hab erstmal mit Uschi nochmal geredet, weil ich wollte erstmal das mit der klären, bevor ich hier mit Nicole nochmal das Alte aufwärme. So, damit das nicht passiert und plötzlich fliegt man irgendwie gegen den Tower in Berlin oder so, werden die Piloten im Dienstplan miteinander gemixt. Das war Fact 1.
Das ist ja fast ein Random Fact, den sie dir da erzählt hat im Taxi.
Den ich sehr interessant fand. Und dann kam Fakt Nummer 2. Und da, ich weiß nicht mal, ob es stimmt. Ich habe nämlich versucht, ich habe es nachgeguckt, aber ich habe nichts dazu gefunden. Ich weiß auch nicht, wie legal es ist, dass ich es erzähle. Ich mache es einfach mal. Wir sind ja anonym hier im Podcast.
Wir beide sind anonym, ja.
Wir sind ja einer dieser Podcasts, wo man nicht weiß, wer steckt dahinter.
Ja.
Wir sind ja Auftritte machen wir auch immer hinter einer Schattenwand.
Mhm, genau.
Man weiß nicht,
wir tragen auch eine Maske
genau.
In Form eines Pandas.
Wir sind ein Sex-Podcast hinter einer Schattenwand mit Pandamasken auf. So. Und den zweiten Fakt, den fand ich schon fast ein bisschen unheimlich.
Zeigst du übrigens gerade eine 3 mit deinen Fingern.
Ja, den zweiten Fakt, den fand ich unheimlich. Und ich bin mir ganz sicher, denn so gut kenne ich dich, dass du den auch unheimlich findest. Und zwar,
grusel ich mich jetzt gleich?
Ja, ich glaube schon.
Oh.
Aber es ist was, womit du nicht so oft in Berührung kommst. Denn es geht um sehr lange Langstreckenflüge.
Ja, nee.
Auf denen wohl der Sauerstoff und der Druck in der Kabine, also im Flugzeug, wird ja immer kontrolliert. Die haben ja da lauter so kleine Armaturen, Schalter und Anzeigen, wo geguckt wird, oh, wie sind da so wie ist die CO2-Sättigung oder wie auch immer. Und auf Langstreckenflügen wird nach einer bestimmten Zeit der Sauerstoffgehalt im Flugzeug absichtlich runtergedreht, damit die Passagiere müde werden.
Nee.
Und schlafen.
Nee.
Es ist wohl nicht viel, also es ist nicht so, dass irgendwie der Sauerstoffgehalt vorher 50% ist und die drehen ihn runter auf 5, aber sagen wir, er ist 30, dann drehen sie ihn wohl runter auf, keine Ahnung, auf 27 oder so. Also sie verringern den mit Absicht. Ja. Ich finde auch, es hat ein bisschen was von Gaskammer und Auschwitz. Dann drehen die das so langsam runter.
Es hat ein bisschen was von Vergewaltigung. Ich mache dich ohnmächtig und rape dich danach.
Das sind die K.O.-Tropfen der Flugszene quasi. So.
Ja.
Und die drehen das langsam runter und klar, weniger Sauerstoff, da wirst du langsam schläfrig und müde, damit die Leute ruhig werden und nicht so eine Unruhe entsteht, weil wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, 12 Stunden fliegst und die sind alle knallewach, da ist ja Party im Flieger.
Knallewach.
So, und deswegen wird das wohl langsam runtergeregelt, runtergepegelt, damit die Leute ganz langsam so ein bisschen wegduseln.
Oh, das ist ja fies. Das ist
unheimlich.
Voll, weil die dadurch so eine Macht haben, so eine Kontrolle auf andere Leute.
Es hat tatsächlich ein bisschen was von, komm, wir machen mal kurz 300 Leute bewusstlos und vögeln die dann mal richtig durch.
Guck mal, ich finde,
das hast du gerade gesagt.
Aber nicht so auf so eine perverse Art und Weise. Weil ganz ehrlich, wir sind zwar ein Sex-Podcast, aber Wörter wie ficken, vögeln, poppen, bumsen, das finde ich
okay.
So schlecht.
So, also Manni und Svenny sitzen vorne im Cockpit nach Lampedusa und geben sich ein High Five über den Betonmischer und sagen, komm, Manni, lass mal hier den Sauerstoffpegel runter, damit wir mal einen Geschlechtsakt hier vollziehen können mit den Passagieren. Ist jetzt besser so mit dem Wort? Ja, oder geht? So.
Ist gleich überhaupt gar nicht mehr schlimm.
So ist es. Das finde ich richtig unheimlich. Interessant. Das ist wie mit dir und der Drogenszene. Ich finde diesen Fakt interessant, zur gleichen Zeit sehr unheimlich.
Mhm. Ja. Du weißt, was du bist für mich? Eine interessante Person.
Ja.
Wirklich. Mhm. Weil du hast Geschichten und Wissen in petto. Ja. Du hast kleine Taschen an dir dran, da zauberst du Sachen raus, von denen habe ich noch nie gehört.
Dachtest du früher auch immer, ich dachte, in petto hat was zu tun mit Brutto und Netto.
Auf gar keinen Fall.
Ich dachte, in petto, das hat auch, es, und ich konnte auch nie Brutto und Netto auseinanderhalten.
Bis es den Supermarkt endlich gab?
Nee, mir hat nämlich jemand eine Eselsbrücke genannt damals und erst seitdem weiß ich das. Und zwar, Netto ist wie nett, das ist das, was du auf die Hand bekommst.
Mhm.
Und deswegen ist Brutto das, was vor den
Tolle
ganzen Steuerabzügen ist, oder?
Ja,
ich finde die auch relativ gut.
Finde ich gut.
Ja.
Ja. Ey, wollen wir zu unserer immer noch brandneuen Rubrik kommen? Was sagst
du? Sehr gerne.
Das ist meine Brücke gerade gewesen.
Das ist eine tolle Brücke. Wie eine Landungsbrücke beim Flugzeug.
Ja. Wir haben ja mal wieder gestöbert im World Wide Web, Ariana und ich, und haben für euch, wie soll ich sagen, eine kleine Perle rausgefischt. Wir waren tauchen mit einem Taucheranzug, ohne Sauerstoff.
Im Great Barrier Reef. Und im Ari-Atoll, was es ja tatsächlich gibt.
Ist es so?
Das Ari-Atoll, ja.
Und da haben wir nach Perlen haben wir getaucht.
Und ich würde sagen, wir haben sie gefunden.
Das Schlechteste aus Social Media.
Ich liebe das Coachella.
Hashtag zu viel Popcorn.
Lass mir mal einen Kommi da.
Däumchen wären Träumchen.
Fashion Week.
Hashtag Red Carpet.
Ihr seid die geilste Community ever.
Willst du anfangen? Weil letztes Mal habe ich angefangen, Ariana.
Okay.
Ja?
Ich beuge mich dem Schicksal. Ich habe gedacht, unser Podcast ist ja geprägt von Ironie und Sarkasmus.
Nee.
Doch.
Würdest du sagen, er trieft wie so ein fettiger Knödel?
Wie eine Windpockenblase vor Eiter.
Mhm.
Ungefähr
ja.
So. So ist unser Podcast.
Okay.
Ja, habe ich gedacht, da möchte ich mich eigentlich mal auch in diesem Metier bewegen und quasi mal bei Kollegen so ein bisschen gucken.
Oh.
Bei uns nahestehenden Kollegen will ich auch mal so ein bisschen gucken, was machen die denn so? Wie sind die aktiv auf Social Media?
Und du warst ja Mario Barth auf dem Profil.
Richtig, Laura.
Wirklich jetzt?
Ja.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch.
Ernsthaft?
Du auch?
Nee.
Ach so. Ich war bei Mario Barth und habe gedacht, das bringt ja nichts, immer nur so darüber zu reden. Das ist so ein bisschen wie so blindes AfD-Bashing. Das ist mal ganz lustig, aber man muss sich dann auch mal mit der Materie befassen und mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und nicht nur so oberflächlich mit Hitler vergleichen. Habe ich auch bei Mario Barth gedacht, da immer nur so drauf einzuhacken. Guck doch mal, was der gute Mann so macht.
Mhm.
Ist mir erstmal aufgefallen, dass er sehr, sehr, sehr viel
Essen fotografiert, wie ein Foodblogger tatsächlich.
Darf ich ganz kurz eine Frage stellen? Weißt du, wie viele Follower er hat?
Ja, etwas mehr als 170.000. Also,
ja.
Ich sag mal so, noch weit von Bibis Beauty Palace entfernt.
Okay, aber so. Es ist ja auch nicht sein Hauptjob.
Ah,
er ist ein Comedian.
Ganz genau. Mhm. Fotografiert also sehr, sehr oft Essen.
Okay.
Und setzt natürlich dann auch so Hashtags dazu wie Foodporn, Hashtag Foodporn, Hashtag Mozzarella, Hashtag Parmesan, Hashtag Gewürze, Hashtag Blätterteig. Das sind tatsächlich gerade alles.
Scherz.
Nein, das sind gerade alles echte.
Hashtag Gewürze?
Ja. Mhm. Hier gibt es noch einen anderen, da ist dann Hashtag lecker, Hashtag Schafskäse. Ist kein Witz. Hashtag schmeckt Hammer. Hashtag Grill den Bart, da hat er so ein kleines Wortspiel zwischen Grill den Hensler und seinem Namen Mario Bart geschaffen. Aber das sind alles Dinge, die ich nur am Rande erwähnen möchte, genauso wie er sehr oft den Hashtag setzt, King of Comedy.
Das ist ein Scherz.
Nein, King of Comedy. Heute möchte ich aber auf einen Post vom 2. Juni 2017 eingehen. Es ist ein sehr sommerliches Bild, was Mario Barth, glaube ich, auch selber aufgenommen hat, denn anders kann ich mir nicht erklären, dass er so ein qualitativ schlecht aufgelöstes Bild genommen hat. Ich zeige es dir kurz, es ist ein Bild von der Blüte und auf der sitzt eine kleine Biene. Aha. Vielleicht ist es auch eine Hummel oder eine Wespe, ich kann das nicht unterscheiden. Mario Barth hält es auf jeden Fall aber für eine Biene. Kann sein, keine Ahnung, keine gesicherte Information. Man sieht sie von oben, also quasi aus der sogenannten Vögelperspektive, aber sie sitzt einfach nur da auf dieser Blume. Und Mario Barth schreibt dazu Folgendes. Hatten meine Eltern also doch recht? Und man denkt sich, was meint er wohl?
Was meint er wohl?
Vielleicht Blumen und Bienen.
Ja.
Das haben einem ja früher die Eltern gesagt, dass die Fortpflanzung so Sex passiert. Geht. Ganz genau. Hatten meine Eltern also doch recht? Als ich ganz vorsichtig mit dem Ohr an die Blume ging, also tut er jetzt so, als wäre er da mal rangegangen und als hätte die Biene anscheinend gesprochen, dann schreibt er, als ich mit dem Ohr an die Blume ging, da hörte ich leise, na du Sau, ist das gut so? 3 Fragezeichen und ein ganz dolles Lachsmiley. Also Mario Barth hat sich anscheinend mal angehört, was sagen denn die Bienen und die Blumen? Was sagt denn die Biene da zu der Blume? Sie fragt also, na du Sau, ist das gut so? Ach so, die Biene besteigt die Blume und hat Sex mit ihr. Vielleicht hat sie vorher noch den Sauerstoffgehalt ein bisschen runtergedreht, um die Blume gefügig zu machen.
Gott.
Aber es fehlen natürlich die Hashtags. Und die hat Mario Barth hier wieder sehr gezielt.
Die haben es in sich, sagst du?
Die haben es in sich. So, Hashtag Nummer 1 ist, rat mal.
Sex.
Nein, Biene. Hashtag Nummer 2 ist?
Blume.
So. Hashtag Nummer 1.
Er bleibt da auch in der deutschen Sprache, ne?
Auf jeden Fall. Und er erklärt auch ganz genau, was man da sieht. Und falls irgendjemand auf dieser Welt mal nach dem Hashtag Blume oder Biene sucht, man soll ja auch immer das finden. Also wenn er zum Beispiel da seinen Mozzarella-Börek postet, dann macht er Hashtag Börek, Hashtag Mozzarella, damit Leute, die auf der Suche sind nach eben diesem Bildmaterial,
klar,
die das finden.
Klar.
Nach Stock-Footage, ne?
Ja, so. Stock-Footage.
Genau. Also Hashtag Biene, Hashtag Blume. Aber damit noch nicht genug. Denn was ist denn, wenn die Leute nicht nur nach Fotos von Bienen oder Blumen suchen, sondern nach Bildern von Bienen und Blumen? Deswegen lautet der 3. Hashtag nach Biene und Blume, Biene und Blume.
Niemals im
Doch.
Leben.
Hashtag Biene, Hashtag Blume, Hashtag Biene und Blume, Hashtag Aufklärung, Hashtag Sexualkunde. Mm-mm. Und damit man aber auch genau weiß, in welchem Segment, in welcher Sparte des Social Media befinde ich mich denn gerade, kommt jetzt der Hashtag Comedy. Dann noch ein Hashtag, denn es reicht ja nicht, dass er es auf seinem Kanal gepostet hat. Man muss ja trotzdem wissen, wer ist das? Und vor allem muss man es finden, wenn man nach ihm sucht. Der Hashtag Mario Barth.
Ja.
Hashtag Mario Barth.
Ja.
Und jetzt kommt der letzte Hashtag, weil man guckt sich das an und denkt, okay, das hat jetzt ein Comedian gepostet, das hat ein Mario Barth hat es gepostet, das hat ein Mann gepostet. Vielleicht finde ich es aber irgendwie jetzt nicht witzig, was er da gepostet hat oder ziemlich verrückt und durchgeknallt. Und falls in irgendeinem Menschen das vorgeht,
ja,
möchte Mario Barth noch eine Message rausgeben,
okay,
mit seinem letzten Hashtag, und setzt den Hashtag Männer sind bekloppt, aber sexy. Mm-mm. Das ist das Fazit nach dem Bild von der Biene und der Blume, wo die Biene zur Blume sagt, na du Sau, ist das gut so. Männer sind zwar bekloppt, sonst würden sie ja nicht so ein Foto mit so einer Caption posten, aber trotzdem sind sie sind trotzdem sexy. Keine Ahnung wieso, aber
sexy.
Aber sind sie halt.
Per se.
Per se, ja. Wie das Waschmittel, per se. Ja, das möchte ich in dieser Woche zu unserer Social-Media-Rubrik beitragen.
Das ist großartig.
Ich muss langsam und sehr nachdenklich mein Handy wieder zurück auf den Tisch legen.
Manchmal sind die Hashtags so das eigentliche Highlight,
ja,
finde ich, bei den ganzen
die
Sachen.
Die Perle an dem, ja.
Die richtige, das, die Wertigkeit der Perle.
So,
ja.
Da wird nochmal einer draufgesetzt.
Meinst du, also das Programm, was er so hat, was er so aufführt auf den Bühnen,
ja,
der Welt, Das wird ihm ja bestimmt auch geschrieben. Der arbeitet mit Comedy-Autoren zusammen. Glaubst du, auch diese Instagram-Posts sind entstanden mit Hilfe von Comedy-Autoren? Weil, also ich würde nicht auf so einen Witz kommen.
Also was ich dir sagen kann ist, ich bin mir nicht sicher, Laura, ob du, ich weiß auch nicht, wie sehr man dich jetzt polizeilich ahnden könnte mit dieser Falschaussage oder Diffamierung, weil du ja sagst, ihm werden die Programme geschrieben. Er hat auf seinem Profil sehr, sehr viele Bilder, wo er in der sehr bodenständigen und sehr volksnahen Stadt Los Angeles ist.
Aha.
Und dann so die Hashtag-Texte schreiben, Hashtag neues Programm. Also er
fährt, ernsthaft?
Ja, er fliegt dann nach Hollywood, nach L.A., um dort sein neues Programm zu schreiben. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob er tatsächlich die Sachen geschrieben bekommt. Und ich habe gerade...
Ja, ich möchte ihm auch nichts unterstellen. Nee. Ich hätte jetzt nur gedacht, so. Vielleicht.
Genau. Und ich habe gerade gedacht, Männer sind bekloppt, aber sexy. Ich weiß nicht, ob das mal ein Programmname von ihm war. Habe gerade noch mal geguckt. Da gibt es so Trucks, die mit dem Namen seines Programms, glaube ich, durch die Welt fahren. Jetzt im Februar hat er auch wieder was gepostet. Da steht aber drauf, Männer sind faul, sagen die Frauen. Neues Programm, die Live-Tour.
Männer sind faul, sagen die Frauen.
Gut. Ja, aber ich bin gespannt, wen du dir rausgesucht
hast. Also ich sag mal so, ich werde auf jeden Fall, wenn wir den Podcast fertig aufgenommen haben, werde ich mal stöbern, was ist da so los bei Mario Barth? Weil durch so einen Instagram-Account, da guckt, also es ist ja so schön an der heutigen Zeit, dass man mal so hinter die Kulissen gucken darf.
Ja, finde,
ne?
Ich auch.
Die Person, die ist irgendwie zum Anfassen. Man sieht nicht nur im Fernsehen oder auf der Bühne ganz klein eine Person und denkt so, Mann, wenn ich doch nur mal wüsste, wie das bei denen. Und jetzt hat man halt Instagram und es ist, man sieht alles.
Ja.
Man ist dem nah.
Viele nehmen einen ja auch durch das Leben mit den Storys.
Die nehmen dich ja an die Hand.
Kann man mit dabei sein. Genau, durchs Handy, durch Smartphone.
Und Mario Barth offensichtlich auch. Und das finde ich schön.
Ja,
da würde ich gerne mal Teil sein seiner Welt. Ja. Cool. Ja, ich habe was rausgesucht. Das Problem ist, ihr werdet das nicht mehr verfolgen können im Nachhinein. Denn ich habe einen Screenshot gemacht aus einer Story.
Mm-hmm.
Ja, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, geht mal zurück auf den 7. Dezember, da findet ihr noch diese Weisheit, die da gepostet wurde. Und ich möchte ganz kurz sagen, um welche Person es geht. Es geht um eine Person, die ist für mich, ist sie ein Spirit Animal. Ich rede auch viel über sie, guck sie mir auch viel an, weil sie ist für mich divers. Sie hat eine Varianz, wie die Stadt in Italien.
In Italien.
Es geht um Shireen David.
Ja, da müssen wir vielleicht uns alle mal auf den aktuellen Stand sehen, was sie so macht.
Das ist schwer zu greifen. Ich glaube, bekannt geworden ist sie durch ihren YouTube-Kanal. Sie hat YouTube-Videos gemacht. Hat sie so ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit, denn Shireen David war ja auch im letzten Jahr Jurorin bei DSDS.
Sehr mannigfaltiges Jobbild.
Ja, also, ja, denn sie ist eigentlich auch Sängerin, klar. Und arbeitet auch seit DSDS zu Ende ist, glaube ich, an einem eigenen Album. Da hat sie sich auch nochmal entschuldigt, das ist ja noch nicht fertig geworden, aber nächstes Jahr auf jeden Fall.
Okay, cool.
Ja, sie kommt ja ursprünglich aus Hamburg, kann ich dir sagen, ich weiß viel über sie. Dann hat sie eine Zeit lang in Köln gelebt und jetzt wohnt sie in Berlin. Hat sie gerade in einem Statement-Video, was sie mal wieder nach langer Zeit hochgeladen hat auf YouTube, da hat sie so ein kleines FAQ, würde ich sagen, gemacht über sich, damit die Menschen wissen, was geht ab bei Shireen.
Hat sie vorher bei den Fans Fragen gesammelt?
Die Shirizzles. Die Fans von Shireen sind die Shirizzles.
Okay.
Ne? Mhm. Und da hat sie einfach mal gesagt, hey, nur dass ihr Bescheid wisst, aktuell, ich weiß, ich poste viel aus Berlin, liegt daran, dass ich zurzeit in Berlin lebe. da hat sie sich in Berlin in einer Wohnung auch jetzt ein Tonstudio eingerichtet, um dort
Ein Tonstudio?
Ach so, nicht
okay, alles
nicht
klar.
Zum Toren.
Ich dachte, du könntest bei ihr Spagat lernen.
Nee, Ton mit guter Technik einfach, um da ein Album aufzunehmen bei sich zu Hause. Einfach, weil sie da auch kreativer wird. Das Album kommt aber noch nicht raus, weil vier Leute wollen ihr irgendwie so dazwischen reden. Und Shireen ist so ein Mensch, die ist Freund.
Mit wem?
Die ist Freund für alle. Die ist Freund und die teilt so Weisheiten. Die sagt auch sowas wie Never Give Up. Und die gibt so, die gibt Rat den Shirizzles und der Welt Ratschläge. Raus. Die gibt sie raus.
Ja.
Einen Ratschlag hat sie auch gerade in einer Story gepostet, habe ich halt einen Screenshot gemacht und das ist einfach nur ein schwarzer Hintergrund und mit weißer Schrift hat sie was geschrieben. Also es befindet sich kein Bild auf dem Bild sozusagen, sondern wirklich nur Schrift. So, und ich würde dir kurz das vorlesen und würde mir auch wünschen, dass wir darüber vielleicht jetzt nicht ironisch reden, weil ich wäre gerne mit Shireen David eines Tages befreundet.
Okay.
Ja? Und nicht, dass sie mich dann doof findet oder so. Das will ich nicht.
Aber
weil ich das appreciate, was sie macht.
Ja, okay.
Ja, das ist für mich ist es eine Kunstfigur.
Okay.
Weißt du, die, klar ist sie vielleicht erst 19 oder 20, aber die hat gelebt.
Ist sie?
Hm?
Okay.
Die hat gelebt.
Die hat schon gelebt,
die hat gelebt und...
Weil langen Schatz an Erfahrung.
Die weiß halt Bescheid. Deswegen würde ich mir wünschen, dass du vielleicht nicht lachst,
okay,
sondern dass du sagst, nehme ich mir zu Herzen, ist abgespeichert, ist okay, gesaved. Ja. Wenn es mal wieder schwierig wird bei dir, Ariana. Denn klar, wir haben
hat
alle...
Hat sie das geschrieben?
Nee, sag ich dir nur noch als Vorwort. Es gibt Auf und Abs. Manchmal sind es die Ups unten, ist man unten und denkt so, I don't know where. Und da kommt Shireen und nimmt dich an die Hand. Und sie sagt, Rückschläge sind normal und vor allem sehr lehrend. Wo es Gutes gibt, existiert auch Böses. Ein Gleichgewicht, welches die Welt formt. Durchhaltevermögen und Konsequenz jedoch wird dich deinem Wunsch, Traum näher bringen. Wenn du nicht an dich selbst glaubst, wer soll es denn dann für dich tun? Es geht weiter. Also, jetzt kommt das Fazit. Ja. Also.
Ich schließe übrigens die Augen dabei, um dir
und den jetzt Text auf hat sie die größte Schriftart gewählt, die man bei Instagram Stories einfügen kann. Ganz, das ist, als würde sie sich anschreien damit. Also, wenn du heulst, dann heul bitte leise. Hashtag, und jetzt kommt das Grande Finale. Okay, Welpen heulen auch. Hashtag, aber sie winseln leise.
Das mit den Hashtags, ist das ein Scherz?
Nein. Hashtag, okay, Welpen heulen auch. Hashtag, aber sie winseln leise.
Okay.
Also Ariana, wenn dir mal wieder die Tränen kommen und das Gefühl hast, jetzt möchte ich einfach mal weinen und einfach mal, hier geht's, hier ist eine Sackgasse für mich im Leben. Hier würde ich gerne aufgeben, weil das ja auch das Thema unserer heutigen Podcast-Folge ist. Mhm. Da macht es leise. Guck, wie macht es der Hund? Der winselt leise. Der nimmt sich zurück. Der macht es leise. Mach's wieder Hund.
Ja.
Winsel leise. Hashtag winsel leise.
Ja.
Ja.
Okay.
Und da denke ich, ja, sage ich danke, Shireen Devine, wie sie sich nennt. Sie heißt ja eigentlich Shireen David.
Ja.
Sie nennt sich aber selber Shireen Devine manchmal.
Okay.
Ja. Danke.
Ob sie wohl den Hashtag Welpenwinsel leise schon etabliert hat, sodass man jetzt, wenn man Social Media mäßig dieses Mal durchforstet, richtig viele Sachen dazu findet?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Was ich aber weiß, ist, sie hat in jüngster Zeit ein Hashtag...
Einen Hund gekauft.
Ein Hashtag etabliert, würde ich sagen. Der ist viral gegangen in den letzten Tagen. Denn Shireen David ist ja bekannt für... Sie ist ein blonder Typ, ne? Mhm. Sie ist mit langen, blonden Extensions. Manchmal hat sie auch ganz kurze, blonde Haare, aber ist immer alles sehr blond. Oder manchmal trägt sie auch Perücken. Sie hat ja auch mal ein Video gemacht über ihre Perücken. Die haben alle Namen, die Perücken. Und wenn sie die
braucht
auch,
sie die aus gesundheitlichen Gründen?
Nee, sie will einfach jeden Tag ein anderer Mensch sein. Mhm. Weißt du, manchmal fühlt sie sich halt eher wie Jessica, manchmal halt eher wie Serena. Mhm. Es ist immer was anderes.
Mhm.
Und setzt sie die auf und ist ein anderer Mensch. So.
Ja.
Und jetzt ist ihr aber gerade eher auch nach was anderem zumute, und zwar längerfristig. Und deswegen hat Shireen mit, ich sag mal, 10-tägiger Ankündigung gesagt, und jetzt werde ich mir wohl die Haare schwarz färben. Also sie hat vorher ein Voting gemacht, weil sie hatte früher schon mal schwarze Haare und hat verschiedene Fotos von früher gepostet, hochgeladen und gefragt, die Community, die Shirizzles, was denkt ihr? Ist es cool? Sollte ich das machen?
Und was haben die Shirizzles gesagt?
Sie haben den Hashtag BlackHairShireen benutzt.
Okay.
Also sie haben ihn genutzt.
Voting.
Und er hat gewonnen, dieser Hashtag. Und deswegen hat sie sich die Haare schwarz gefärbt.
Kurze Frage, woran hat sie erkannt, dass der Hashtag gewonnen hat?
Ich glaube, sie hat einfach nur so dieses Voting-Tool benutzt bei,
Instagram
Stories. Und hat sich die Haare auch schwarz gefärbt, aber sie hat gesagt, hey, ich bin eben für Spannung zu haben. Hier knistert es bei mir. Hier könnt ihr was erleben. Hier könnt ihr mal aufgeregt sein einfach. Auch mal wieder Aufregung schaffen.
Auch mal wieder Mensch sein.
Ja.
Ja.
Und deswegen, ich habe die Haare zwar jetzt schon schwarz und ich könnte jetzt einfach die Frontkamera öffnen und euch das zeigen, aber das wäre ja zu einfach. Deswegen seht ihr meine schwarzen Haare erst übermorgen um 12 auf meinem neuen YouTube-Video.
Okay. Nur nochmal, um klarzustellen, das ist ein völlig ironiefreies Teasing darauf, dass ein Mensch eine neue Haarfarbe hat.
Sie.
Okay, ich wollte nur nochmal kurz gucken,
dann was hat sie halt ein, dann hat sie halt ein Video gemacht, da ist sie beim Friseur oder der Friseur bei ihr zu Hause. Ich glaube, der kommt zu ihr nach Hause, mit dem ist sie auch befreundet. Das ist ein Star-Friseur, der ist da für sie, der macht Magic am Kopf.
Ja.
Mhm. Wie die Ehrlich Brothers, der Friseurszene.
Ja.
Ja. Und da hat sie die Kamera aufgestellt, das war wie ein kleiner Vlog und dann hat sie einfach gezeigt, was geht ab, was machen die jetzt, dann hat sie hat relativ kurze Haare, ich sag mal so bis, nicht ganz bis zur Schulter, dann hat sie noch schwarze Extensions reinbekommen, dann hat sie einen Tag später im Auto nochmal erklärt, wie sie sich jetzt fühlt, sie, jetzt gerade fühlt sich, das sagt sie auch immer in den Videos, wenn sie neues Make-up hat, neue Klamotten, neue Lippen aufgespritzt, dann sagt sie immer, ich fühle mich gerade. Ist auch irgendwie eine Redewendung, die ich nicht so richtig kenne, aber
ach, da kommt nichts mehr dahinter, ich fühle mich.
Also, ja, ich fühle mich gerade. Das bedeutet, glaube ich, ich fühle mich sexy, ich fühle mich heiß, ich fühle mich gut aussehen. Aber sie sagt einfach nur, ich fühle mich. Genau.
Ja,
und
ja.
Sie hat gesagt, jetzt gerade im Moment fühle ich mich, obwohl ich halt sagen muss, klar, meine echten Haare, die sind, haben ein wärmeres Schwarz, die Extensions ein kälteres, ist leider so. Das weiß ich noch nicht genau, wie sie das finden soll. Und klar, kann sein, dass ich nächste Woche wieder blonde Haare habe.
Ja.
Das ist, aber dann gibt es ein neues Video, ne? Sag ich mal so.
Ja, ja. Sonntag um 12 dann auf dem YouTube-Kanal, ne?
Ja.
Ja.
Hashtag Kunde Welpen weint auch. Hashtag aber sie winseln leise.
Ja.
Ja.
Gut.
Cool. Das war meine Perle heute.
Das war eine richtig große Perle. Und ich würde sagen, Laura,
schwarze.
Wir stoßen laut an, aber trinken leise.
Auf Shireen David und Mario Barth.
Auf jeden Fall. Shireen Devine, alles.
Ja.
Da muss ich auch erstmal einen sehr tiefen Schluck jetzt nehmen.
Ja.
Prost.
Prost.
Und falls wir und ihr uns irgendwann wieder beruhigt haben, dann nehmt doch mal einen kleinen Hashtag, der lautet Podcastpreis 2018, Ariana und Laura. Geht damit zu iTunes, gebt uns eine Bewertung, geht auf Spotify, abonniert uns, geht zu dieser Soundcloud, YouTube, überall. Geht zu Fest und Flauschig und schreibt dahin Ariana und Laura.
Aber gleich Sex-Podcast.
Spread it the word, wie man so schön sagt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche zu einer großen,
kurzen Folge.
Osterfolge vor allem.
Ja, stimmt.
Nächste Woche gibt es eine kleine, kurze, süße Osterfolge. Und weil wir herangedeckt der Sex-Podcast sind, die Folge ist so kurz wie ein kleiner Mikropenis. So klein ist diese Folge.
Aber sie hat dicke Eier.
So.
So.
Herangedeckt, der Podcast.
Wow. Einfach nur wow.